Moin Moin und herzlich willkommen zum Dolphins Drive, eurem Podcast über die Miami Dolphins, der Franchise, die ein bisschen, ich will nicht sagen, ihre Grenzen aufgezeigt bekommen hat, aber ein bisschen ihre Grenzen aufgezeigt bekommen hat, weil wir sind gar nicht mehr so perfekt diese Saison. Ärgerlich, das letzte Team der AFC hat damit auch, wir waren ja das letzte Team, was ungeschlagen war in der AFC. Dementsprechend hat nur noch die NFC zwei ungeschlagene Teams. Aber wenn es heißt Dolphins Drive, dann heißt es, ich mache das Ganze hier natürlich nicht alleine, sondern der Tobi ist auch wieder mit dabei. Moin, Tobi.
Moin. Und ich hatte schon gedacht, du machst jetzt eine Überleitung von perfekt auf mich, aber naja, man kann nicht alles haben.
Uff, das macht in erster Linie betroffen.
Selbstironie ist der Anfang allen
Übels. Eigentlich können wir jetzt zusammenpacken. Ne? Hat keinen Zweck mehr. Aber nein, machen wir natürlich nicht. Und moin Thilo.
Moin, schön, dass ich wieder mal dabei sein darf.
Ja, schön, dass du Zeit gefunden hast auf jeden Fall. Micho lässt sich quasi entschuldigen, weil das Dorf ohne Internet ist. Das ist halt, wenn man irgendwo in der tiefsten Walachei wohnt, ja. Irgendwo in Schlesien oder weiß ich nicht wo. Dementsprechend, cool, dass du wieder mit dabei bist. Ich war gerade kurz über so, Tobi und Thilo, okay. Muss ich ein bisschen auseinanderhalten, aber das kriegen wir alles hin. Und ja, wir gehen, was euch erwarten wird, Satz war sehr gut heute. Auf jeden Fall gehen wir durch die Show, indem wir die News abhandeln. Dann reden wir kurz über die NFL im Allgemeinen, was vielleicht so das ein oder andere Thema sein könnte. Also ein softes Roundup würde ich es vielleicht nennen. Und dann gehen wir in die Review zum Spiel gegen die Bills, was die Dolphins ja am Ende recht deutlich verloren haben. Darüber sprechen wir. Und dann haben wir im zweiten Teil Emil zu Gast. Den kennt ihr auch schon. Und zwar von Big Blue Germany. Das ist der Giants Fanclub, glaube ich, inzwischen sogar. Und der wird uns ein bisschen bei den Giants abholen, weil wir gegen die Giants spielen. Und da heißt es dann, Giant Problem or Giant Score. Ja, haben ein wunderbares Wortspiel auch wieder rausgedacht. Herrlich. Auf jeden Fall wird das der Teil sein. Oder das wird die Folge sein. Mensch. Heute ist auch wieder wild mit meinem Satzbau. Ist das eigentlich immer so? Ich habe so langsam das Gefühl, dass ich es jedes Mal sage. Aber mal, es ist, wie es ist. Es kütt, wie es kütt. Und dementsprechend gehen wir jetzt in die News. Und die News besagen, dass wir, und das haben wir letzte Woche ja schon gemacht, das kam dann aber zu spät, wir haben River Craycraft oder Craycraft und Eric Esukanma auf die IR gesetzt. Tobi, was heißt das? Können wir die überhaupt noch reaktivieren diese Saison und schwächt uns das?
Das schwächt uns auf jeden Fall. Sind ja beides Wide Receiver, beides auch sehr gute blockende Wide Receiver. Beide haben eine relativ gute Connection zu Tua. Esukanma wurde ja auch schon mal im Laufspiel für ein, zwei Laufspielzüge eingesetzt. Es mindert ein bisschen unsere Variabilität in der Offensive. Das auf jeden Fall. IR-Liste heißt, sie sind für mindestens 4 Wochen erstmal nicht trainings- und spielfähig. Danach kann die Franchise, das ist bei der IR-Liste so, in der Saison insgesamt 8-mal jeden einzelnen Spieler individuell 2-mal, wobei jedes Mal dann gegen die 8 zählen würde, Spieler von der IR-Liste runterholen. Wenn sie aktiviert werden, haben sie ein 21-Tage-Zeitfenster Zeit, in der die Franchise entscheiden kann, ob man sie ins aktive Roster beruft oder ob ihre Saison beendet ist. Wir gehen mal davon aus, dass Jalen Ramsey diesen Fall auf jeden Fall sicher haben dürfte. Das heißt, bei den Dolphins wären es noch maximal 7. Für die Dolphins auch von der anderen Seite interessant. Zweiter Teil der News bei Cornerback Nick Needham und Guard Robert Jones, die seit gestern oder vorgestern wieder im leichten individuellen Training sind. beginnen diese 21 Tage gerade.
Okay, gut. Ich war gerade kurz irritiert, weil das war meine Überleitung, die du mir jetzt gestohlen hast. Weil genau dieses 21-Tage-Fenster, was du angesprochen hast, öffnet sich, das hast du jetzt schon gesagt. Robert Jones, unser O-Liner, und Nick Needham, unser Cornerback. Tilo, helfen die uns weiter, wenn die zurückkommen?
Nick Needham auf jeden Fall. Also man hat ja gesehen, dass Kader Kahu outside ziemlich verbrannt wurde. Gut, das ist jetzt auch nicht Nick Needhams Position, beide eher im Slot. Aber Cornerback-Tiefe können wir gebrauchen und O-Line ist sowieso das ständige Thema, ne? Also da jeder, der da irgendwie spielen kann, wird uns helfen. Wie tief und wie gut das ist, ist eine andere Frage, aber Armstead ist jetzt ja wohl wahrscheinlich erstmal für mindestens 4 Wochen raus, so wie sich das angehört hat. Connor Williams auch noch nicht fit. Ich habe da immer noch so meine Bauchschmerzen, aber das ist auch nicht neu. Leider.
Ich wollte gerade sagen, das Thema kennen wir ja und ja, gut, bei Robert Jones, Tobi, das ist eigentlich ein gelernter Guard, wenn ich nicht falsch informiert bin.
Das ist ein Guard. Also in erster Linie wird er wahrscheinlich die O-Line als Backup-Guard verstärken, will ich jetzt nicht sagen, aber unterstützen. Man muss sehen, wie weit er nach der Verletzung ist. Trainingscamp war wohl relativ gut von ihm. Dann kam die Verletzung und man wird sehen, ob und wie er uns helfen kann. Gerade auf den Guard-Positionen mit Robert Hunt und Isaiah Wynn, der da eigentlich Guard spielt, ist das Buffalo-Spiel mal ausgeklammert. Ist eigentlich ganz gut. Also Starter wird er wohl nicht werden, eher so für die Tiefe.
Wobei Eichenberg und Williams auch Guards sind, ne? Das heißt bei uns nicht so viel.
Ja, das ist ein anderes Thema. Ich denke, das werden wir im Buffalo-Spiel noch ausreichend besprechen.
Ja.
Das befürchte ich fast, dass das ein Thema sein wird. Aber gut, dann würde ich sagen, dass wir noch Wide Receiver Freddie Swain und Cornerback Mark Milton im Practice Squad aufgenommen haben. Sollte jetzt keine Wellen schlagen. Wir hatten Swain ja unter anderem auch schon wieder entlassen gehabt. Das ist also ein, jemand, den wir ins Practice Squad aufnehmen, wenn wir dann halt wieder neue Spieler aus dem Practice Squad in unser Roster aufnehmen können. Da bin ich jetzt gespannt, ob da noch sonstige Bewegung reinkommt, ob die Dolphins irgendwas machen. Aus Center, ich befürchte es zwar nicht, wenn ich den Worten von Mike McDaniel gelauscht habe, das war so ein bisschen fragwürdig, ob er das gleiche Spiel gesehen hat, wie wir gesehen haben. Bezüglich unseres Ersatzcenters, aber darauf kommen wir noch zu sprechen. Dann haben wir die News auch abgehakt, also es gab ein paar Roster-Moves. Wie gesagt, bei unseren O-Liner muss man jetzt ein bisschen abwarten. Williams auf Center, das ist Day-to-Day. Und ja, Armstead, da man will ihn noch nicht auf IR setzen. Da muss man mal schauen, ob das jetzt irgendwie in 3 Wochen was wird. Und dann schauen wir mal, wie viele Spiele wir da wirklich bekommen diese Saison. Aber das ist Zukunftsmusik. Was auch Zukunftsmusik sind auf jeden Fall die Playoffs. Ja, aktuell ist es ein bisschen wild. Wir würden aktuell als Number 5 Seed, weil wir in der Division auf Nummer 2 gerutscht sind, an Nummer 5 gegen die Colts in Runde 1 spielen. Darauf will ich jetzt gar nicht so genau eingehen. Aber es sind ja, also man hat ja gesagt, die Broncos könnten vielleicht einen Shot haben. Das war so borderline. Die Jets, gut, da kann man jetzt nicht viel zu sagen, weil die hatten einfach Pech gehabt. Dann kommen aber die Bengals mit 1-3, holla die Waldfee, und die Jaguars mit 2-2, wobei in der Division, in der AFC South, jeder 2-2 steht. Aber kommen wir mal zurück zu den Bengals. Tilo, glaubst du, dass die Saison der Bengals quasi schon vorbei ist oder schaffen die noch den Turnaround?
Ja, schwierige Frage. Liegt natürlich alles an Joe Burrow, ist klar. Es ist so ein bisschen die Frage, was passiert in Cincinnati, wenn man noch 1-2 Spiele verliert? Geht er dann wirklich auf IR oder hofft man, dass ein Quarterback sich in der Saison gesund spielt? Das klingt immer so ein bisschen komisch. Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich denke, solange sie ein bis zwei Siege hinter dem Rest sind, was sie ja sind mit zwei Spielen, werden sie alles probieren. Wenn es dann mal wirklich irgendwann, naja, ich sag mal 2-5 steht, dann könnte man drüber reden. Aktuell sind die Bengals immer noch ein super Team, was vielleicht aufgrund von Verletzungspech und nicht so guten Playcalling da steht, wo sie stehen. Aber abschreiben würde ich die auf keinen Fall.
Wunderbar. Ja, ich bin gespannt, wie es da wird. Momentan ist das echt so ein verrücktes Playoff-Picture, wenn man sich überlegt, was vor der Saison so alles klar gemacht oder was so besprochen wurde in verschiedensten Podcasts überall auf der Welt oder was man auch gelesen hat. Ja, das ist wild. Aber Tobi, gehen wir mal zur anderen Seite. Damit meine ich nicht zur NFC, sondern in den Draft. Wir haben aktuell eine wilde Situation. Und zwar würden die Chicago Bears aktuell an 1 und 2 picken, weil sie ja nicht nur ihren eigenen First-Round-Pick haben, sondern auch den der Carolina Panthers. Für wie wahrscheinlich hältst du es, dass die Bears 2 Picks in den Top 3 haben?
Das ist gar nicht so unwahrscheinlich. Also man sollte da durchaus von ausgehen, dass die Bears in diesem Jahr wahrscheinlich nicht ganz so viele Spiele gewinnen und zumindest der eigene Pick relativ früh stattfindet. Also wenn du mich gefragt hättest, ob sie beide Picks in den Top 5 haben, dann würde ich klar ja sagen. Top 3 bin ich noch nicht davon überzeugt, aber sie haben sehr gute Chancen.
Also es können auf jeden Fall beide nicht sieglos gehen, weil sie noch gegeneinander spielen. Aber wilde Sache auf jeden Fall. Da darf man gespannt sein, wie sich das Ganze noch entwickeln wird. Und dann haben die New York Jets ja tatsächlich, ich habe sie gerade schon genannt, aber da haben die ja tatsächlich das Spiel gegen die Chiefs sehr, sehr spannend gehalten. Das muss man mal so sagen. Und Zach Wilson sah dabei, man mag es kaum sagen, aber er sah fast aus, oder er sah sogar aus wie ein NFL-Quarterback. Und ich glaube, er hatte als erster Quarterback überhaupt in einem Duell mit Patrick Mahomes irgendwie mehr Touchdown-Pässe als Mahomes, mehr Yards, mehr First Downs und mehr Completions. Und das hatte noch nie einer. Verrückt auf jeden Fall, die Set alleine schon wieder, was die Amerikaner da wieder auspacken. Wahnsinn. Aber Thilo, schafft Zach Wilson jetzt die Wende und wird ja alle Leute quasi Lügen strafen, die gesagt haben, der Junge ist komplett durch?
Ja, Zach Wilson, spannendes Thema. Ich glaube, an die Jets hätten jetzt schon lange was tun müssen, wenn sie nicht an ihn glauben würden. Wenn man jetzt mal davon ausgeht, sie stehen jetzt nach dem Wochenende 1-4, dann ist die Saison, die ist dann wirklich durch. Und ich glaube nicht mehr an einen Turnaround von Zach Wilson. Also das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Da ist auch einfach die Line jetzt mittlerweile doch zu schlecht. Man hat es ja vor der Saison erwarten können und es ist wirklich so eingetreten. Die ist nicht gut. Und dahinter wird auch ein Zach Wilson sich gar nicht vernünftig entwickeln können. Vielleicht wäre die Überlegung, ob die nicht sogar für einen Justin Fields traden und die Bears ihn jetzt abgeben und sagen, wir machen den großen Care aus, gehen mit Pick 1 und 2, kriegen noch einen Second-Round-Pick für Justin Fields, keine Ahnung. Und dann probieren die Jets was, weil ich glaube, der Typ Quarterback könnte vielleicht ein bisschen mehr noch in New York machen, aber diese anderen Gerüchte, Kirk Cousins, das kann ich mir nicht vorstellen, dass die Vikings den abgeben. Und ansonsten, ja, Tannehill, dann kannst du es auch lassen. Also ich glaube, wenn die Jets was machen, dann jetzt und dann irgendwas Verrücktes, würde ich tippen. Ja.
Ja, gut, die Vikings haben natürlich jetzt auch das Spiel gegen die Chiefs vor der Brust und dann spielen sie gegen die Bears und dann spielen sie gegen die 49ers. Das kann tatsächlich sehr, sehr übel ausgehen. Ich meine, sie spielen zweimal noch die Bears, das muss man auch festhalten. Aber darüber hinaus ist da kein Spiel, wo ich sage, das ist auf jeden Fall ein Selbstläufer. Tobi, sollten die Vikings überlegen, die Saison mehr oder weniger abzuschenken, um vielleicht einen Shot auf einen Top-Quarterback zu haben und darüber hinaus Justin Jefferson gut bezahlen, um dem Quarterback gleich einem Top 3 oder vielleicht dem besten Wide Receiver der Liga an die Hand zu geben?
Antwort auf die zweite Frage zuerst. Natürlich sollten sie Justin Jefferson gut bezahlen, eben aufgrund seiner herausragenden Qualitäten. Ich glaube aber nicht, dass die Jets ein Angebot schnüren können. Gerade auch, weil sie ja für Aaron Rodgers schon relativ viel aufgegeben haben und da gar nicht so außerhalb von jetzt wichtigen Spielern, die sie dann mit in dieses Trade-Paket packen müssten, anzubieten haben, als dass die Vikings dazu bereit wären, Cousins abzugeben. Für die Jets sind die nächsten 3 Wochen entscheidend. Also sie spielen bei den Broncos, bei den Giants und gegen die Eagles. Wenn sie mehr als eins von den 3 Spielen verlieren, dann kannst du die Saison eh vergessen. Und also Zach Wilson hat mal gute und mal schlechte Spiele, aber die Tatsache, dass sie gerade auch das Spiel gegen Kansas City, die an dem Tag nun mal wirklich auch viel dafür getan haben, dass sie schlagbar wären, nicht gewinnen, dann kannst du hinterher dann immer sagen, ja, aber Zach Wilson hat doch gut gespielt und ja, aber hat doch gut ausgesehen. Wenn du hinterher trotzdem mit dem L nach Hause gehst, bringt das alles nicht so viel. Dann kann dein Quarterback in 5 Spielen gut gespielt haben. Wenn du alle 5 verlierst, hat sich das auch erledigt. Und eine zweite Komponente ist die Tatsache, ein Aaron Rodgers will ja zurückkommen. Und das ist ja jedem in New York klar. Und du kannst einem Kirk Cousins nicht den Wechsel so schmackhaft machen, dass du sagst, ja, für diese Saison brauchen wir dich, dann holen wir dich, aber vor der nächsten Saison gehst du in den Quarterback-Battle mit einem zurückgekehrten Aaron Rodgers. Also.
Ja, aber der Vertrag läuft doch aus. Das ist doch gar keine Diskussion.
Ja, aber ich glaube nicht, dass das Kirk Cousins machen würde. Davon gehe ich nicht aus, dass der das so tut.
Also lieber bleibt er bei den Vikings und spielt dann, er spielt ja keine schlechte Saison, aber geht dann nicht in die Playoffs, als es bei den Jets nochmal zu versuchen, die Saison zumindest?
Du hast ja gerade seine Vertragssituation angesprochen und ich denke, er kann sich bei den Jets im wahrsten Sinne des Wortes mehr kaputt machen, als er das bei den Vikings könnte und wahrscheinlich wird nach dieser Saison bei den Vikings wahrscheinlich seine Zeit zu Ende gehen. Und ich denke, dass er dann mit einer individuell guten Saison bei den Vikings, auch wenn sie viele Spiele verlieren, bessere Chancen hätte, ein besseres Team zu kriegen, als wenn er jetzt zu den Jets geht.
Aber hat er denn hat er denn nur Trade-Klausel? Also kann er das auch beeinflussen? Bin ich mir nicht sicher.
Ich glaube, da gibt's was. Ich bin mir gar nicht gerade sicher.
Ich meine, ich sowas mal gelesen vor
2-3 Wochen. Aber ich meine, im Endeffekt müsste man dann schauen. Aber ich denke, man müsste ja schauen, was könnte den Jets noch helfen, wenn sie so nicht abschenken wollen. Und ich weiß nicht, ob das sinnvoll wäre, die Saison abzuschenken, weil dann ist dieser Hype-Train. Ich meine, ja, Aaron Rodgers kommt zurück, aber dann ist dieser Hype-Train und dieses ganze Team einfach komplett weg. Komplett weg. Und ich weiß nicht, ob dieser Hype, ob diese Euphorie, die du in New York brauchst, um nicht gleich nach der ersten Niederlage von der Presse gefressen zu werden, ob der dann zurückkommt. Also ich glaube nicht. Und dann hast du einen sehr, sehr schweren Stand. Aber schauen wir mal, ob dort noch etwas passiert. Ich glaube zwar nicht, aber dann ja, müssen die Jets halt wissen, was sie tun. Apropos wissen, was sie tun. Gewusst haben, was sie tun sollten, haben die Bills. Was für eine sehr interessante Überleitung. Und zwar haben die Bills uns am Wochenende, oder die Miami Dolphins, mit 48-20 wieder nach Hause geschickt. Das Spiel fing famos an. Die ersten 5 Ballbesitze waren allesamt Touchdowns. Und dann fing es langsam an, auf der Dolphins-Seite ein bisschen, ja, ungemütlich zu werden. Und die Dolphins haben es dann nicht geschafft, nochmal zu scoren, sind dann quasi immer weiter ins Hintertreffen gegangen, haben immer wieder versucht, gegen anzukommen, haben sich quasi durch individuelle Fehler immer wieder auch selbst ein Bein gestellt. Tino, was ist dir bei dem Spiel aufgefallen? Was sind deine Takeaways aus dem Spiel der Dolphins bei den Buffalo Bills?
Im Prinzip drei. Also einmal, ich finde, das was kann man auch genauso auf das Broncos-Spiel sagen, es wird nicht alles so heiß gekocht, wie es gegessen wird. Wir waren offensiv gegen die Broncos super, aber da hat viel gepasst für uns. Beim anderen Spiel jetzt gegen Buffalo hat für bei uns viel defensiv nicht gepasst. Das ist alles kein Beinbruch, aber man muss Lehren daraus ziehen. Und eins hat man ganz klar gesehen, das fängt vorne an der Line an. Jalen Phillips fehlt und uns fehlt dann die Tiefe, die sich nach hinten durchzieht. Ist traurig zu sagen, aber dass man einen Eli Apple so vermisst, denn Kader Kahu wurde nun mal von Dix so viel verbrannt, das ist unglaublich gewesen. Und der nächste Punkt, der auch leider zu erwarten war und irgendwie bisher an der Saison an uns vorbeigegangen ist, ist halt die O-Line. Ne? Die Snap-Probleme hatten wir mit Connor Williams vorher schon, mit Eichenberg wurden sie nicht besser, nur auf einmal kam dann auch der Druck wesentlich mehr und das alles ohne den Blitz. Also ich glaube, Tua hat 4 Sacks gekriegt, davon waren 3 ohne Blitz, einer war gegen den Blitz und das hat man gemerkt, dass auf einmal viel, viel Hektik ins Spiel kam. Die Offensive hat's probiert, aber nicht so geklickt. Und jetzt heißt es, Antworten zu finden. Da vertraue ich McDaniel eigentlich. Ich hoffe nur, dass sie auf der einen Seite in der O-Line noch was tun, auch wenn ich es nicht mehr glaube, und auf der anderen Seite, dass das Fangio-System dann doch defensiv ein bisschen runder wird. Denn wenn man mal so sieht, gegen die Broncos war das am Anfang auch nicht überzeugend. Die Chargers haben uns in Grund und Boden gelaufen. Gut, gegen schwache Patriots sah es dann gut aus. Und jetzt gegen die Bills, muss man einfach sagen, war man auf der Seite des Balls klar unterlegen. Da hoffe ich, dass das sich einfach in den nächsten Wochen besser eingroovt. Ich denke, die Gegner dafür sind gut. Aber aus dem Bildspiel muss man halt rausnehmen, es fehlt uns Tiefe. Und wenn nicht alles richtig passt, dann verlieren wir so ein Spiel auch mal gegen die Bills deutlicher, als wir vielleicht uns erhofft haben.
Ja, da würde ich erstmal soweit zustimmen. Tobi, du kannst da gerne was zu sagen und deine eigenen Takeaways aus dem Spiel den Zuhörenden mitteilen.
Also, was mir aufgefallen ist, war auf jeden Fall die schwache Tagesform unserer Secondary. Also, ich habe, glaube ich, seitdem er als Rookie zu uns gekommen ist, noch nie so ein schlechtes Spiel von Javon Holland gesehen. Also das war unterirdisch und mit Abstand das schlechteste Spiel im Dolphins-Trikot. Das Problem an der Sache, was wir dann zusätzlich dazu noch hatten, war die Tatsache, dass wir auf Deshaun Elliott verzichten mussten, auf Safety mit einem sichtbar noch nicht so ganz fitten Brandon Jones agiert haben. Dazu die Probleme, die Kader Kuhu hatte, hat Thilo schon angesprochen. Und wenn du von diesen 4, ich nenne es mal Cornerstones in Anführungszeichen, wirklich nur Xavien Howard hast, der einigermaßen solide spielt. Das hast du ja in deinem Rubik's Cubic Twitch Kanal am Dienstag oder Mittwoch schon angesprochen. Wenn du dann da nur einen hast, der einigermaßen gut spielt, dann ist natürlich ein Sean McDermott und ist die Offense der Bills, gerade auch ein Josh Allen, in der Lage, das auszunutzen. Es war gerade das Tackling von Javon Holland miserabel. Der eine Touchdown von Stephon Diggs, wo er ihn eigentlich tackeln muss, er aber Kader Kou umhaut und Diggs dann, ich glaube, 30 Yards locker in die Endzone joggen kann.
War es nicht Jones?
Es war auf jeden Fall, einer von unseren Safeties zusammen mit Kuhu.
Ich meine, es war Jones.
Holland hat darüber hinaus zwei wichtige Tacklings verpasst. Und wie gesagt, es war wirklich das schlechteste Spiel, was ich von ihm im Dolphins-Trikot gesehen habe. Das kann mal passieren. Wenn das aber bei drei Leuten gleichzeitig in der Secondary passiert, dann wird's eben deutlich. Und Thilo hat das schon angesprochen. Wir haben ja bei Fanjo das Prinzip, dass wir im Wesentlichen alles über den Four-Man-Rush machen. Wenn der Einzige, der da halbwegs vernünftig agieren kann, Andrew Van Ginkel ist und du, also bei Ogba war ich mir zwischenzeitlich nicht mal ganz sicher, ob der überhaupt mitgespielt hat. Bradley Chubb kam drucktechnisch auch nicht so viel an. Von unseren DTs Wilkins und so ging auch nicht wirklich was aus. Und wenn du natürlich Josh Allen die Zeit gibst, dass der sich eingrooven kann, dann ist der in der Lage, was er auch getan hat, eins der besten Spiele seiner Karriere auf den Platz zu zaubern und uns nach allen Regeln der Kunst auseinanderzunehmen. Also da kam relativ viel zusammen an dem Tag. Will ich nicht durch die verletzten Situationen entschuldigen. Hätte man vielleicht anders reagieren können, anders reagieren müssen. Es ist immer so eine, Frage, ob wir das jetzt als Amateure so beurteilen können, aber ich würde es auch nicht so hoch hängen, weil ich glaube, dass wir einen solchen Tag, in dem wirklich drei Viertel der Secondary grottenschlecht spielen und darüber hinaus noch der Pass Rush nicht funktioniert, wahrscheinlich eher weniger sehen werden. Wir haben auch in den letzten Folgen und seitdem die Verpflichtung von Fanjo quasi klar war, gesagt, dieses System wird Zeit brauchen, bis es vernünftig klickt und bis es sich implementiert. Ich habe befürchtet im Vorfeld, dass es so enden kann. Da kommt dann die Historie der Dolphins in Buffalo noch dazu, die nur alles andere als glorreich ist. Und solche Tage hast du manchmal.
Ja, solche Tage hat man manchmal, das stimmt schon. Und ich glaube, das, was wir da gesehen haben, war eine Bills-Offense mit einem Josh Allen auf Top-Niveau. Ich glaube, ich weiß nicht, ob sie dieses Niveau in irgendeiner Art halten können. Das glaube ich nicht. Ich glaube, es könnte am Ende der Saison sein, dass das beste Spiel der Bills war, weil Josh Allen genau alles genommen hat, was er kriegen konnte. Es gab einen designten Run zum Touchdown. Es gab dann noch die Bälle, die er hat, die einfachen Pässe genommen. Er hat nicht immer das Tiefe gesucht. Ja, und das ist einfach, hat er sehr, sehr gut gemacht. Und dazu haben wir individuell, das habt ihr beiden auch schon richtig gesagt, zu viele Fehler gemacht einfach. Und da kommt dann hinzu, wenn ich jetzt bei der Defense bleibe, dass wir mit Kohu einfach zu überfordert waren. Und auch da manchmal gefragt, warum Brandon Jones oder Javon Holland einfach nicht da zur Unterstützung kommen. So, es ist vollkommen fein zu sagen, ich shadow einen Spieler nicht, also ich setze nicht die ganze Zeit Xavien Howard gegen Stephon Diggs, weil ich meine, Xavien Howard ist diese Saison auch schon verbrannt worden, da müssen wir uns auch nichts vormachen, ne? Da muss man nicht sagen, oh, Xavien Howard, ja, der wurde die Saison in dem einen Spiel auch ganz schön verbrannt mit Flaggen. Und dementsprechend muss man da vorsichtig sein, aber man hätte vielleicht ein bisschen justieren können. Hat Vic Fangio auch gesagt, so ja, rückwirkend betrachtet könnte man, hätte man vielleicht. Und aber daraus lernt man hoffentlich und ich glaube, dass Vic Fangio jemand ist, der daraus lernen kann und auch gewillt ist, daraus zu lernen, weil er solche Sachen bestimmt schon mal erlebt hat. Pass Rush haben wir schon abgehakt, da muss einfach mehr kommen. Ein Thema, was mir dann wieder aufgefallen ist, sind Flaggen. Wir hatten insgesamt sieben Flaggen wieder gegen uns. Das ist zu viel, um eben in einem Top-Duell auf Augenhöhe zu bleiben. Allein eine Flagge, und das hat Eckenberg ja direkt gemerkt, er ist dann so, hat, weil das war der Touchdown-Pass von Tua auf, es war nicht Hill, auf Berrios?
Berrios.
Klar.
Ja.
Und wo Liam Eckenberg ja zu weit nach vorne gelaufen war, und dann sieht er das und dann guckt er so kurz und dreht sich ganz schnell um und tut so, als wäre nichts gewesen, aber der Line Judge hat es gesehen und hat die Flagge geworfen. Das kommt eben auch dazu. Ja, in dem Moment, wo du die Chance hast, wirklich den Punkteabstand ein bisschen zu reduzieren, stellst du dir selber ein Bein. Und das darf nicht passieren. Dazu, die Hände momentan von Raheem Mostert sind schwierig. Es ist ja nicht das erste Mal, dass er ein Fumble produziert hat. Und jetzt haben wir halt auch mal eins verloren in der kritischen Situation. Und das passiert, aber das darf dir in so einem Duell dann einfach nicht passieren. Und die Bills haben einfach aus kurzen Feldsituationen und Turnovern insgesamt 17 Punkte gemacht. Ja, von 48, dann sind wir zumindest schon mal bei 31 Punkte, wo die Dolphins, also ohne Feder der Dolphins. So, und wenn wir den Touchdown von Tua dann theoretisch noch mal dazuzählen, weil das ja auch ein dummer Fehler war, dann sind wir zumindest bei 27, 31 und dann ist es schon mal wieder ganz andere Hausnummer. Das ist jetzt alles schön gerechnet, klar. Aber das soll einfach mal an einzelnen Momenten darstellen, wie viele Punkte das im Endeffekt doch ausmacht. Solche kleineren Fehler, die aber großen Einfluss auf das Spiel haben. Das sollte gesagt sein. Und Thilo, du hattest recht. Also Tua wurde 22% der Dropbacks geblitzt. Das waren 9 Stück. Und davon gab es nur einen der 4 Sacks. Tua stand knapp über 30% seiner Dropbacks unter Druck. Und das sah halt verdammt nochmal schlecht aus. Also er stand bei 13 Dropbacks unter Druck. Da kann man dann sagen, okay, einmal hat er, glaube ich, versucht zu scrammeln, 4 Sacks. Dann kommen wir zu 8 Wurfversuchen, von denen 2 angekommen sind. Und ja, das ist zu wenig. Eine Interception war noch mit dabei. Und das ist einfach viel, viel, viel zu wenig. Die Interception war gar nicht unter Druck. Entschuldigt. Aber da hat man gesehen, dass Tua dann doch ein bisschen nervöser wird, nachdem er in den ersten Drives wirklich sehr ruhig wirkte und auch sehr souverän. Wirkt er dann unter Druck mit größerem Abstand zu den Bills einfach wieder viel, viel unausgeglichener, viel, viel wilder, unruhiger. Und das ist eben das, was ich dann nicht sehen will von ihm. Das ist das, was er eben letzte Saison gezeigt hat, weswegen wir zu Saisonbeginn über das überrascht waren, was er zum Beispiel gegen die Chargers gezeigt hat. Und da muss man jetzt sehen, was auf uns zukommt. Und zur Defense, weil Thilo, du hattest es gesagt, die Defense war halt immer da, wenn wir wirklich mal was gebraucht haben von der Defense. Ja, ein Stop gegen die Chargers, damit wir das Spiel gewinnen. Das war dabei. Dann gegen die Patriots war dann halt auch mal ein Pick dabei. Das hat funktioniert. Die Turnover waren da oder auch mal ein Sack. Und gegen die Broncos muss man jetzt nicht reden. Das Spiel kann man einfach komplett ausklammern für solche Bewertungen. Und dann kommt halt das Spiel gegen die Bills, wo halt einfach auch dann nichts passiert ist. Also selbst wenn er unter Druck war, hat Allen die Bälle sehr, sehr gut abgegeben für Touchdowns. Das war einfach, ja, in dem Moment quasi ein perfektes Spiel, mehr oder weniger, von Josh Allen. Und stand halt auch ja weniger unter Druck, als er geblitzt wurde. Das sagt auch einiges aus. Und da muss man einfach sagen, dass die Bills, sie waren besser, aber ich glaube, sie waren nicht so viele Punkte besser. Das, denke ich, sollte man festhalten. Und ja, dementsprechend müssen wir mal sehen, wie das weitergeht. So, jetzt haben wir alle zumindest viel gesprochen. Thilo, gibt es Sachen, auf die du von dem Tobi und mir gesagten Dingen eingehen möchtest, reagieren möchtest, was dir wichtig ist?
Nee, also ich glaube, du hast alles gesagt. So ein Spiel können wir jetzt natürlich nicht gerne verlieren, aber ich verliere das jetzt lieber Ende September als dann irgendwie im Januar. Von daher nehmen wir das mal mit und McDaniel wird schon seine Schlüsse draus ziehen. Einzig, was ich mich noch frage, ist, Kader Kuhu war von Anfang an sehr überfordert. Ich glaube, das hat man auch, also spätestens nach dem ersten Touchdown von Dix gesehen. Da habe ich mich schon gefragt, was ist eigentlich mit Cam Smith? Sitzt der so im Doghouse von Fangio? Weil wenn er jetzt nicht spielt, wann denn dann? Wenn Cornerback, ich sag mal, 1A und mit Apple 3 ausfällt, Needham ist auch nicht da. Wenn so einer Situation Cam Smith keine Chance kriegt, dann kriege ich so, naja, so leichte Noah Igbinoghene-Vibes und hoffe, dass dass das andere Gründe hat und nicht einfach, dass er doch so weit weg ist, dass man nicht mal einen sehr schlechten Kader Kuhu an so einem Tag Konkurrenz bieten kann. Das habe ich mich beim Spiel gefragt, tatsächlich.
Ja, er hat sich dazu wohl jetzt auf der Pressekonferenz geäußert und sagte, dass Cam Smith noch ein bisschen was nachzuholen hat. So kann halt dadurch sein, dass er vielleicht in der Vorbereitung, weil er sah in der Vorbereitung eigentlich ganz gut aus und dann hatte er sich ja verletzt. Ich weiß nicht, ob da irgendwie so ein bisschen was zurückgeblieben ist, wenn man das so sagen möchte. Aber das ist eine Frage, die, denke ich, bei vielen irgendwie auf dem Tisch liegt. Und ich habe mich das auch schon gefragt, weil es ist ein bisschen komisch. Aber schauen wir jetzt mal, was passiert, ob jetzt gegen die Giants vielleicht da umgestellt wird, beziehungsweise, weil wir eben die Suche nach einem zweiten Outside-Corner, beziehungsweise jemand, der auch dauerhaft Outside-Corner spielen kann. Ich denke auch, ein Kohu kriegt einzelne Snaps Outside hin, aber eben nicht in der Breite. Das haben wir halt gesehen, dass er nicht kein Shutdown oder auf jeden Fall kein 100% Outside-Corner ist. Aber, Tobi?
Zwei Dinge habe ich. Eine Sache, die eher so die weitere Perspektive betrifft, und das andere ist der offensichtliche Elefant im Raum. Erstmal möchte ich sagen, dass ich es schade finde, was mit der Secondary der Bills passiert ist. Ich weiß jetzt nicht, wie lange Christian Benford ausfällt. Also bei dem wird es wahrscheinlich binnen 2-3 Wochen wieder gehen, aber was dann mit Tre'Davious White passiert ist, ohne Gegnereinwirkung, das ist schon, fand ich schon nicht schön, weil aus Erfahrungen im unteren Fußballerbereich konnte man gleich sehen, okay, wird wahrscheinlich Achillessehne sein. Seiner Reaktion nach zu urteilen, war auch ihm relativ schnell klar, Saison ist gelaufen, die Saison ist vorbei und es ist natürlich für die Bills sehr teuer bezahlt. Möchte ich an der Stelle nochmal sagen, wir gucken uns ja alle diesen Sport regelmäßig an und wenn dann so schlimme Verletzungen kommen, auch bei Aaron Rodgers oder AFC East ist ja am dem Wochenende wir durch Terron Armstead, die Patriots durch Christian Gonzalez und Matthew Judon, die Bills durch Benford und Tre'Davious White, also sehr gebeutelt worden, was Verletzungen angeht. Von daher finde ich schade, weil wenn du der Beste sein willst, möchtest du auch gegen die Besten spielen. Kann im weiteren Saisonverlauf sicherlich für die Bills den ein oder anderen Sieg, den sie dann nicht holen, ausmachen. Naja, gut, und der Elefant im Raum, Thilo, hat das eben schon angedeutet. Verdammt nochmal, Liam Ickenberg mag ein solider Guard sein. Wir haben ihn auf Tackle ausprobiert, da funktioniert er nicht. Er mag im Trainingscamp bei Trainingsbedingungen unter Spaßbedingungen vielleicht auch wie ein vernünftiger Center ausgesehen haben, aber wenn der noch ein zweites Spiel auf NFL-Niveau als Center macht, dann müssen wir uns echt Gedanken machen. Also das war so dermaßen überfordert, da kann der Junge auch nichts für, ne? Also er ist halt kein Center. Und sich dann hinterher dann vor die Presse zu stellen und sagen, ja, erstes Spiel als Center, ja, in Buffalo war auch schwer, ja, müssen wir mal gucken. Es war vorherzusehen. Es war sowas von vorherzusehen, dass das nicht gut gehen kann. Und naja, du wirst die Blocking Grades von Liam Ickenberg gesehen haben, Rico. Sie sind ja auch im Netz zu finden. Ich glaube, das Passblocking Grade bei PFF liegt bei 4, meine ich. 4,2 oder sowas. Also unterirdisch. Und wenn wir wirklich so dünn besetzt sind auf der Center-Position, dass wir in ein Spiel in der Bedeutung, wie es das Spiel in Buffalo für die Miami Dolphins eigentlich hatte, gehen müssen, dann zweifle ich manchmal daran, was so der Plan der Coaches bei der O-Line sein soll. Weil, wie gesagt, ich kann nicht in so ein wichtiges Spiel reingehen, wenn ich weiß, mein Starting Center ist verletzt, dann kann ich da nicht mit einem quasi Anführungszeichen Neuling rangehen. Selbst Rookie Center haben ja im College schon mal auf College-Niveau als Center gespielt. Selbst das ist ja bei Liam Ickenberg nicht. Das hat er ja vor der Presse selber gesagt, dass er irgendwann mal auf der Highschool mal ein Spiel Center gespielt hat. Und finde ich höchst schwierig. Und so hat das dann auch ausgesehen. Ganz schlimm.
Hausgemachtes Problem, ne? Müssen wir ehrlich sein. Also
ja.
O-Line-Building, das rede ich mir den Mund vor sich. Das ist tatsächlich, ich finde es eine Katastrophe. Also bisher muss man sagen, McDaniel hat recht, aber es war dünn, es war auf Knopf genäht. Jetzt ist das leider eingetreten, was man befürchten musste. Armstead ist raus, Williams wissen wir nicht genau und dahinter gibt es einfach keine Tiefe. Wir haben keinen gelernten Center im Kader. Ich finde das grob fahrlässig und du hast die Passblock und Runblocking Grades angesprochen. Viel schlimmer finde ich eigentlich sogar noch die Protection Calls, weil da sieht man, das hat einfach auch Tour verunsichert. Also, woher soll ein Eichenberg das können? Der Eichenberg, der Center, organisiert im Prinzip die Line, sieht, was stellt die Defense und dann machen die Bills natürlich super. Aber ich glaube tatsächlich, das hat einen riesen Einfluss auf die gesamte Offensive und da graut es mir ein bisschen vor. Also wir können gegen die Giants tatsächlich da auch Probleme kriegen, die wir vielleicht noch gar nicht erwarten. Weil ich glaube nicht, dass Williams spielt, so wie ich den Injury Report gelesen habe. Wir hoffen es natürlich.
Ja. Ja, da muss man halt sehen und ich denke, klar, es ist ausgemacht. Ich meine, wir haben alle uns so ein bisschen gefragt, warum nicht. Es ist nicht zu erklären. Ich meine, wie oft, ich glaube, hätten wir jedes Mal irgendwie einen Euro in der Kaffeekasse getan, wenn wir gesagt hätten, dass wir nicht mehr verstehen, was die da bei der O-Line machen. Da hätten wir wahrscheinlich einen Miami-Trip inzwischen zusammen. Aber es ist wild. Es ist wild und man muss jetzt halt mal schauen, ob man da nochmal aktiv werden will auch. Ja, das ist ja die nächste Frage. Oder ob man auf die nächste Offseason wartet. Das mag ich gar nicht so genau zu sagen. Weil im Endeffekt müssen wir die Ressourcen quasi auch schonen. Und ich weiß nicht, ob da die Saison noch was möglich ist. Da müsste da mal gucken. Beim Team, die halt die Saison mehr oder weniger schon abgeschlossen haben. Die halt so ein bisschen im Modus sind, okay, wir brauchen mehr Ressourcen, damit wir unser Team neu aufbauen können. Ob die Dolphins da irgendwo aktiv werden, ich weiß es nicht, aber es ist sehr, sehr dünn und da muss man jetzt mal schauen, man wird Ickenberg nochmal starten müssen vielleicht, dann kann man schauen, ob sich da irgendwas verbessert hat, ja, ob er aus einem Spiel jetzt auf Center exorbitant viel gelernt hat und dann auf einmal steht und sagt, nice, jetzt kann ich alles. Ich bezweifle es und dementsprechend müssen wir mal schauen. Und ich meine, das ist dann natürlich auch, wenn dir während des Spiels dann natürlich auch noch ein Terron Armstead ausfällt, was immer bitter ist, wo er sich nicht durchbeißen kann, dann hast du halt einfach ein Riesenproblem. Weil, wenn dir im Spiel nochmal was wegbricht, dann hast du die doofe Karte gezogen und dann musst du damit irgendwie umgehen. Wir konnten nicht damit umgehen, dafür war der Gegner zu stark im Endeffekt. Und es war auch, ja, wie gesagt, in der Höhe fand ich es ein bisschen zu hoch. Ich glaube, dass wir durchaus Möglichkeiten gehabt haben. Und das ist, das würde ich auch nochmal sagen, vom Gefühl her. Ich meine, nicht, dass ich bei einem Three-Score-Game noch hundertprozentig dran geglaubt hätte. Aber vom Gefühl her habe ich aber auch gedacht, so, okay, wir können zurückkommen. Wir haben eine Offense, die uns das ermöglicht. Ob das heute passiert, das ist eine ganz andere Geschichte. Aber hätten wir vor der Pause dann nochmal gescored, nach der Pause direkt, dann vielleicht dadurch, dass nochmal irgendwie eine zweite Luft kommt, die Defense, die dann irgendwie nochmal kommt, und dann hast du den Ball und dann kannst du wieder sogar in Führung gehen. Also es wäre ja theoretisch möglich gewesen. Und alleine vom Gefühl, dass das möglich wäre, das ist, wo ich sage, da sind wir schon ein Stückchen weiter, als es vielleicht letzte Saison waren, meiner Meinung nach. Thilo, siehst du das ähnlich oder?
Ja, genau. Also ich finde auch, wenn das Spiel jetzt irgendwie, ich weiß nicht, 27-34 für die Bills ausgeht, dann spiegelt das Ergebnis mehr den Spielverlauf wider. Ähnlich wie beim Broncos-Spiel, ne? Das war ja bis zur ersten Halbzeit auch nicht abzusehen, dass das so in unsere Richtung läuft. Wie gesagt, ich hatte auch tatsächlich lange noch das Gefühl, dass wir mithalten können. Dann, als wirklich dieser Touchdown von Berrios zurückging, da habe ich dann irgendwann geglaubt, das wird nichts mehr. Aber ja, Schlüsse draus ziehen, munter putzen, weitermachen. Eins noch zum Thema O-Line, also sicherlich nicht der Heilsbringer, aber Ben Jones ist noch Free Agent, der war nun lange Center der Titans. Sicherlich kein Superstarter, aber ich glaube, immer noch ein Upgrade, im Gegensatz zu Eichenberg. Und ich würde es einfach mir so sehr wünschen, dass die mal was probieren. Denn mir graut es wirklich. Also ich habe gerade vom Eagles Pass Rush jetzt schon Angst.
Ja, gerade durch die Mitte wird das so blutig. Aber schauen wir mal. Bis dahin haben wir noch ein bisschen Zeit. Takeaways haben wir quasi irgendwie alle mitverarbeitet. Das war auch vor allem die individuellen Fehler in der Defense. Der Druck, sowohl Defensive Line als auch Offensive Line, und dass wir keinen weiteren Ausfall in der Offensive Line verkraften. Eine positive Note möchte ich aber nochmal anmerken. Und zwar Devin Achan. Das gefällt mir richtig gut, was der Bub da macht. Mostert fand ich, wenn ich jetzt von der Erfahrung her sprechen würde, fand ich Mostert ein bisschen dilettantischer. Weil der hatte ein Play, das ist das. Und ist das da, wo er sogar nicht den Ball verliert?
Ich weiß nicht. Ja, das ist das von dem Fumble. Du hattest es, glaube ich, vorgestern in deinem.
Und ja, ich wusste jetzt gerade nicht, welches Play es ist. Auf jeden Fall, guckt euch dieses Play mal an. Und ich bin am Überlegen, ob ich nur ein, zwei Plays mir über den Coaches-Film zusammenschneide und die euch zur Verfügung stelle. Aber guckt euch das Play an. Der hat über außen hat er die Vorblocker und er zieht auf einmal nach innen, wo die Linebacker reinkommen. Wo ich mir denke, warum? Du kannst über außen, du hast den Speed. Dann hätte er im Duell außen 1-gegen-1 gegen den Safety gehabt. Das hätte er vielleicht gewinnen können. Und dann hätte er ganz viel Grün vor sich gehabt. Das wäre, und anstatt dessen kriegen die Bills den Ball. Und ich meine, da war unsere Defense dann da. Da gab's nur 3 Punkte für die Bills aus dem Fumble. Aber, das sind so Sachen, die uns wehtun, aber die positive Note, Devin Achan, wie kontrolliert der mit Geschwindigkeit und auch mit Vision umgeht, wann er einen Cut setzt, wie er beschleunigt, wie er das Tempo hält, das ist stark und da könnten wir tatsächlich, ich meine, wir sind, der Großteil ist ja auch kein Fan davon, ich bin auch kein Fan davon, früh einen Running Back zu draften, aber da muss man sagen, wenn sich Achan so weiterentwickelt und die nächsten Jahre auf dem Niveau spielt, dann war das kein Pick, der auf jeden Fall verschwendet ist, sondern dann war das ein Pick, der im Endeffekt auch ein Third-Round-Pick sozusagen wert war. Das wollte ich zur positiven Note des Spiels einfach nochmal gesagt haben, weil natürlich kann man aus so einer Niederlage nicht viel Positives ziehen, weil sie ja noch recht deutlich war, aber das würde ich behaupten, war schon mal gut. Tilo.
Wenn wir bei Positiven bin, dann wundert mich das, was ich sage. Also ich finde, AVG war mal wieder der einzige Lichtblick in der Line so richtig. da haben wir wirklich einen Glücksgriff gemacht. Also, dass wir den verlängert haben für so wenig Geld, ist für mich immer die Konstante in der Defensive. Und wenn der so weiterspielt, dann graut es mir tatsächlich vor einer Vertragsverlängerung, weil ich glaube, er hat nur dieses eine Jahr. Das werden wir wohl ganz schwierig in unsere Cap kriegen können, weil der spielt wirklich überragend.
Ja, Tobi.
Naja, wir hatten dieses Thema ja in den letzten Jahren schon, dass wir gesagt haben, AVG, wenn er spielt, hat er immer einen Impact. Wieso kriegt er nicht mehr Snaps? Dieses Jahr kriegt er jetzt die Snaps mehr und er unterstreicht eindrucksvoll gerade auch das, was er für einen Effort bringt. Also er arbeitet mit zurück, wenn er überlaufen wird. Er gibt keinen Play auf. Er ist immer dabei. Ich weiß jetzt nicht, Rico, ob das für Wisconsin Badgers typisch ist. Aber dir müsste da doch jederzeit immer das Herz aufgehen, wenn du siehst, wie der Junge momentan im Dolphins-Trikot spielt.
Das ist verständlich. Also für mich ist das ein inneres Blumenpflücken. Ich meine, man kann sich ja mal durch die NFL schauen. Da gibt's einige Edge- oder Outside-Linebacker, die von den Badgers gekommen sind. Ich meine, TJ Watt müssen wir nicht drüber sprechen, JJ Watt, die wohl die berühmtesten sind. Andrew Van Ginkel ist jetzt dabei.
Du meinst, der in wichtigen Spielen nicht reißt, oder was?
Hör auf damit. Du beschwöre es nicht, Tobi.
Entschuldigung, der ha? Musste sein.
Beschwöre es nicht,
Freundchen. Der musste sein.
Ha? Ja, ja. Ja, auf jeden Fall. Ja, es ist, und was mich diese Saison aber noch mehr beeindruckt ist, wie er Duelle gewinnt. Und das macht er mit ganz, ganz vielen verschiedenen Techniken. Der gewinnt sogar Bull Rushs. Und ich sage so, what? Wo kommt das auf einmal her? Und das ist einfach phänomenal stark. Und da müssen wir halt, ja, hoffen, dass wir da irgendwie einen Dreh dran bekommen, dass das, ja, ob das was wird mit der Verlängerung, das muss man dann sehen. Aber so wie die gehandelt werden, die Edge Defender, muss man schauen. Und dieses Scheme von Fangio ist einfach auch ein bisschen mehr für ihn gemacht. Er hat viel mehr Freiheiten, er wird viel mehr eingesetzt. Wie gesagt, in der Box, an der Line. Er spielt auch mal im Slot. Also er wird sehr, sehr viel rotiert. Also ich meine, im Slot sind es jetzt nicht mal mehr 10% der Snaps, aber immerhin. Aber gerade in der Box viel mehr. Das heißt, er kann da viel mehr für Verwirrung stiften. Und er kommt viel, er ist einfach sehr, sehr schnell. Und er hat Moves und so weiter und so fort. Er hat die Technik. Ist einfach, ja, ein phänomenal guter Spieler diese Saison. Noch stärker, als er vorher war. Vorher war es wirklich ein solider NFL-Starter sogar in meinen Augen. Vielleicht bin ich da ein bisschen positiver. Aber schauen wir mal, wie das noch so weitergeht. Und wenn Jalen Phillips mit dabei ist, was die beiden dann ausrichten können. Und da kann man den Pass-Rush natürlich auch mal ein bisschen durchmischen. Und das ist sehr, sehr positiv. Da haben wir das Ganze doch jetzt noch sehr, sehr positiv irgendwie unter den Deckel bekommen. Das freut mich. Und damit sind wir auch mit der Review zum Spiel gegen die Bills, der ersten Niederlage. Die Dolphins stehen 3-1. Kein Grund zur Sorge. Ich denke, es ist immer noch alles unter Kontrolle. Auch wenn manchmal liest man dann sehr schnelle Reaktionen, wo ich mir denke, bleib doch mal ruhig, alles ist gut. Wir haben ein Spiel verloren. Ja, passiert. Aber wir haben auch gegen vielleicht das aktuell beste Team der NFL gespielt. Ja, vielleicht kann man die 49ers da noch mit drauf zählen, auch wenn die Eagles vielleicht 4-0 stehen, halte ich die momentan nicht für besser. Dafür läuft es noch nicht ganz so rund, wie es vielleicht letzte Saison lief. Das dazu. Und damit würde ich sagen, haben wir das abgehakt und gehen in die Preview, von der Review in die Preview zum Spiel gegen die New York Football Giants. Und für eben dieses Spiel gegen die New York Football Giants haben wir uns natürlich auch einen Gast eingeladen und wir sind froh, dass er unserer Einladung gefolgt ist. Schönen Dank und moin Emil.
Moin, danke für die Einladung.
Ja, sehr, sehr gerne. Wir sind immer sehr dankbar, wenn auch Leute von anderen Franchises einfach mal aus ihrer Sichtweise erzählen. Du warst ja schon bei den Mock-Drafts immer dabei. Das ist auch inzwischen eine sehr, sehr schöne Tradition. Ich glaube, du warst auch schon bei einer regulären Season-Folge mit dabei, wo wir gegen die Giants gespielt haben. Aber stell dich doch gerne noch mal vor. Und du bist ja Giants-Fan. Wie wird man Giants-Fan? Und also passiert das, wenn man selber ein Giant ist und sich denkt, das passt. Und was gibt's, die Big Blue Germany, was ist das? Genau, erzähl einfach mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen sozusagen.
Aus dem Nähkästchen. Also erstmal, ich bin Emil, einer der Mitbegründer von Big Blue Germany. Und eigentlich findet man mich auf Twitter primär. Da habe ich sowohl mein Privat- als auch den Big Blue Germany Account. Also wenn da wieder mal ein paar heiße Tweets rausgefeuert werden, bin ich das. Giants-Fan. Wie bin ich Giants-Fan geworden? Ich glaube, ganz oldschool damals Super Bowls geschaut, nach und nach. Und dann den ersten richtigen, so Giants gegen Patriots. Giants waren der Underdog, so aus Gag gesagt, gut, ich tippe ich halt auf die. Und so wurde dann nach und nach eine Connection geschafft, bis man so 2014 rum so aktiv dann schon Football geschaut hat. Das war so der Anfang. Ja, und dann jetzt kam nach und nach der Lions-Pick bis zur Vereinsgründung. Sagen wir mal, uns gibt es jetzt auch schon seit ein paar Jahren. Neues gibt's primär nicht. Wir waren jetzt so vor kurzem in New York als Gruppe, haben das schöne Spiel Giants gegen Seahawks geschaut. Ja, hätte man sich auch sparen können, aber war ein Erlebnis wert immerhin. Ja.
Ich meine, die Dolphins-Fans sind natürlich werden immer eine gewisse Dankbarkeit für die New York Football Giants übrig haben, weil ihr ja immer noch verhindert habt, dass die Patriots mit Tom Brady eine Perfect Season hinlegen und damit auch die auch da mit den Dolphins gleichgezogen wären. Aber das habt ihr ja verhindert. Dafür sind wir euch natürlich für immer dankbar. Ich glaube aber, das könnte auch keiner ertragen, wenn wir jetzt die Patriots dann noch in dem Punkt auch hätten. Mit Tom Brady, der sowieso danach bei den Buccaneers das Ding in Tampa das Thema machen wir nicht auf, sonst dafür sind wir nicht hier, ja? Dafür sind wir nicht hier. Ja, aber habt ihr die Reise denn nach New York komplett selber organisiert oder gab es irgendwie Support seitens der Franchise oder wie läuft das bei euch ab?
Nee, die wurde komplett selbst organisiert. Da sind leider die Giants noch nicht so, sag ich mal, community-nah. Das war früher nochmal ein Zacken schärfer, jetzt weicht das so ein bisschen auf, aber wirklich Support gibt's nicht. Von daher, das kam komplett intern aus eigenen Kreisen. Wir haben natürlich da so ein paar Bekannte, sag ich mal, New York, wo man dann hieß, ja, kommt hier zum Tailgaten, der organisiert ein paar Karten mehr und so kam es dann zustande.
Okay, aber cool, wenn man da natürlich die Kontakte hat und wenn sich da so ein bisschen was aufbaut, das ist immer eine sehr, sehr schöne Sache, wie ich finde. Und die So geht's mir zumindest gerade auch in der, ich meine, gut, die Dolphins spielen dieses Jahr in Deutschland, da ist dann natürlich nochmal eine andere Sichtweise drauf, aber es ist ja auch so in der Community der Dolphins ist, es gibt tatsächlich Football-Fans in Deutschland, die auch Fans von anderen Franchises sind als den Patriots und den Seahawks. So ein bisschen, was darum geht. Tobi, da möchtest du dich zu äußern.
Ja, möchte ich kurz was zu sagen, damit ich das gesagt habe, weil ich ja schon so relativ hyped bin. Die Dolphins-Community hat dieses Jahr oder organisiert, in Anführungszeichen, zum ersten Mal ja so eine Reise auch. Bin ich mit dabei. Nächste Woche Donnerstag geht's los. Ich bin schon total hyped.
Finde ich gut. Ja, danke für das Salz in der Wunde, Tobi. Ja. Ja.
Ich kann für deinen Arbeitgeber nichts, aber ich glaube, das hat andere Gründe.
Jetzt werde ich hier eiskalt unter dem Bus vor dem Bus geschmissen.
Nein, also.
Ja. Das war eine schöne Folge mit dir, Tobi, auf jeden Fall. Ja, ja. War nett mit dir heute. Ja, war cool. Auf jeden Fall. Imi, finde ich schön, dass ihr auf jeden Fall in New York wart. Ich meine, ist auch eine schöne Stadt. Ja. Das kann man ja auch mal festhalten.
Ja. War auch bestes Wetter. Die Jungs hatten schön mit den Fluten zu kämpfen, von daher Top-Reise.
Uff. Ja, du hast es schon so ein bisschen angesprochen. Das Spiel hätte man sich sparen können am Wochenende. Und Ja, die ich meine jetzt, wenn ich von außen da mal auf dieses ganze Ding bei den Giants draufschaue, dann das denke ich immer noch, dass Dable ein guter Headcoach ist. Aber es war, also ich meine, du hast ein bisschen Pech. Micho ist nicht da. Micho ist wirklich ein Daniel Jones Believer. Ich frage ihn, ich weiß nicht, wo das herkommt, aber ja, wir halten das einfach mal so fest, dass er Daniel Jones Believer ist. Und ich fand's, es wirkte schon wie eine komische, und vielleicht, da schlage ich genau in die Kerbe rein, wo viele andere wahrscheinlich auch reinschlagen. Es wirkte schon so ein bisschen komisch, diese Verlängerung. So, okay, ja, warum auch immer. Aber dann schaue ich mir die Saison bei euch an und bis auf diese kuriose, positiv zweite Hälfte bei den Cardinals, ist das eher durchwachsen, die Saison bei euch, oder?
Ich glaube, durchwachsen ist noch sehr positiv. Ich finde sie bis jetzt ziemlich schlecht, die Saison. Also sie ist konstant hinter den Erwartungen geblieben. Man sieht, was falsch läuft so ein bisschen, weil einfach, ich kann schon mal spoilern, also unsere O-Line ist einfach A, ist verletzt und B, ist so grottenschlecht und dadurch ist es halt wie so ein Puzzlespiel, was nicht zusammenbricht.
Okay, ja, das O-Line, ich meine, hey, das Thema kennt Miami seit 2018, glaube ich, oder seit 2019, aber ja, es ist echt kurios. Was war denn so das Gefühl vor der Saison? So, habt ihr gesagt, so, okay, Playoffs dieses Jahr safe, oder, also Playoffs sollten es schon sein, oder was war so die Erwartungshaltung und die Herangehensweise an die Saison?
So ein bisschen nichts muss, aber alles kann, sag ich mal. Also per se wollte man sehen, dass das Team sowohl offensiv als auch defensiv besser spielt, aber da der Schedule ja echt schwer war, dachte man sich, okay, es könnten trotz besserer Performance 1, 2, 3 Siege weniger drin sein. Aber ist nicht schlimm, weil man ist noch so, sag ich mal, ein Jahr im Kopf noch vor richtigem Contender entfernt. Ja, aber jetzt ist das Wunschgedanken.
Ja, ich meine, wir haben vorher im ersten Teil haben wir über die Chicago Bears gesprochen, die ja aktuell noch mit 2 Picks vor euch sind. Was passiert denn bei den Giants, wenn ihr jetzt wenn man jetzt wirklich mal richtig schwarz malen, den First oder den Second, vielleicht sogar den Third Overall Pick haben, ist dann, sagt ihr, okay, gerade der First Overall, und ich meine, da ist Caleb Williams natürlich der Favorit, und ich meine, da ist ja sowieso momentan so ein bisschen, ja, cringe, ne, nenne ich das von meiner Seite. Ja, er könnte noch mal am College bleiben, weil er da mit NIL-Money so viel Kohle macht. Und er will sowieso nur zu einer ausgewählten Gruppe an Teams. Da gehörten die Giants, glaube ich, sogar dazu. Mhm. Ist das was, wo ihr sagt, okay, wenn wir an 1 picken, dann sollten wir auch einen Quarterback picken. Und wir haben zwar Daniel Jones, aber das ist dann einfach ein sehr, sehr teurer Backup.
Ich glaube, wenn wir an 1 picken sollten, was ich auch so schlecht die Saison verläuft, glaube ich, nicht glaube, aber gehen wir davon aus, dann muss Caleb Williams dein Pick sein. Und es gibt immer wieder Quarterback-Needy-Teams, selbst wenn du Daniel Jones, keine Ahnung, wenn du einen Teil des Moneys schluckst und ihn für einen 7 drunter wegbekommst, dann ist es so. So hart es klingt. Aber sollte Caleb Williams in Reichweite sein, ich glaube, musst du dafür gehen.
Ja, aber ich meine, ja, wenn ich mir das jetzt so anschaue, einen Post-June-Trade, das wäre schon saftig, ey. Puh, was da dann, also, ich meine, ihr würdet zwar immer noch ein bisschen einige sparen, so ungefähr 40%, aber 23 und 22 Millionen Deadcap sind natürlich, ja,
saftig,
bitter. Ja. Bitter, gerade wenn du dann einen Rookie-Quarterback hast und dann aber, ich sag mal, das ist ja Borderline Top 10 Wide Receiver Money nächstes Jahr, vermutlich so 20 Millionen. Das ist ein Wide Receiver weniger. Das ist halt schade. Aber gut, da haben wir das. Also, wir halten fest, die laufen so ein bisschen den Erwartungen hinterher. Es läuft nicht so gut, wie es laufen sollte. Und wenn es am Ende so kommen sollte, dann wird Caleb Williams ein Giant werden. So, Thilo, dann übergebe ich als erstes an dich das Wort, weil ich sonst immer an Micho das erste Mal das Wort gebe. Und dann kommt Tobi. Was für Fragen hast du an E-Mail?
Die erste habt ihr mir schon wunderbar weggenommen. Ich hätte tatsächlich auch gefragt, wie man bei den Giants die Situation um Daniel Jones einschätzt. Das nächste, was mich interessieren würde, auf dem Papier habt ihr eine super D-Line. Also Interior ist es super, auch auf Edge ist es, ich würde sagen, vor der Saison hätte man durchaus über Top 10 diskutieren können, wenn nicht sogar besser. Wenn ich mir das so angucke, so richtig klicken tut das noch nicht. Was würdest du sagen, woran liegt das? Liegt das an Wink Martindale und seinem Blitzing-System oder sind es individuelle Probleme? Weil, wie gesagt, vom Papier her sieht das echt gut aus.
Auf dem Papier sieht es wirklich gut aus. Also klar kann man jetzt sagen, unser Edge 2, Aziz Ojulari war jetzt wieder 2 Spiele verletzt oder 2,5 raus. Und das System von Wink ist jetzt, sag ich mal, nicht Edge-Rusher-freundlich. Gerade bei Kayvon Thibodeau sieht man öfter mal, dass er leider in Coverage droppen muss oder soll, was auch immer. Und ja, Dexter Lawrence spielt immer konstant gut. Leonard Williams so ein bisschen am Underperformen oder zumindest so auf und ab. Aber es ist einfach so, wie letztes Seahawks-Spiel. Die Defense, auch die Front spielt nicht schlecht. Ich glaube einfach, wenn du zu 80% der Zeit auf dem Feld stehst, bist du irgendwann mal fertig.
Ja. Würdest du denn sagen, du hattest so ein bisschen angedeutet, dass das System von Wink Martindale darauf gar nicht so richtig freundlich ist für die Edge-Defender, würdest du deswegen auch ein Problem in der Defense sehen, aufgrund des nicht passenden Spielermaterials, oder gibt es in die Richtung einfach keine Kritik, weil die Offense alles überstrahlt, in negativer Sicht, leider?
Also ich glaube, man ist nie kritikfrei, auch gerade Wink Martindale, weil, sind wir mal ehrlich, so, also ich finde sein System jetzt nicht schlecht, dieses Blitz lastig, einfach diese aggressive Defense, aber es gibt halt genug Quarterbacks, die gegen den Blitz so gut sind und er stellt einfach nicht um. Das ist einfach sein Ding gewesen oder schon immer gewesen. Da muss man leider in den sauren Apfel beißen. Per se ist unser Personal auch eigentlich dafür ausgelegt, gerade jetzt da hinten raus mit dem Isaiah Simmons Trade, sieht das gar nicht schlecht aus, aber ich glaube, die Aussage trifft es ganz gut, wenn die Offense so komplett underperformed, gefühlt nur Screen Out hat, dann ist es auch eine Defense. So gut sie ist, auch irgendwann schwer.
Ja, danke.
Bitte. Wunderbar. Ja. Tobi.
Ja, die Giants haben ja jetzt am Sonntag die mehr oder weniger dankbare Aufgabe gegen die eigentlich relativ solide und relativ kompakte Offense der Dolphins zu spielen. Ihr seid ja gegen den Lauf relativ, nicht ganz so gut. Sagen wir es mal so. Ne, ihr gebt, glaube ich, knapp 130, 135 Yards ab. Habt ihr in der Defense Spieler, die mit dem Speed von Achane und Tyreek Hill im Wesentlichen mithalten können? Das ist so die erste Standardfrage. Besteht überhaupt theoretisch die Möglichkeit, dass da einer hinterherkommt?
Jein. Also ich Isaiah Simmons ist wahrscheinlich so einer unserer schnellsten hinten im Backfield, wo ich sage, der könnte mal einen irgendwie einholen, auch wenn es dann ein bisschen Glückssache sein wird wahrscheinlich, aber so richtig voll auf Speed sind wir nicht tatsächlich.
Also würdest du das so einschätzen, dass du sagst, wenn es den Dolphins gelingt, aufs Second Level zu kommen, sind sie weg?
Och, ja, also schon ist schon die Chance ist schon sehr gut, würde ich sagen, tatsächlich. Gerade unsere beiden Cornerbacks sind, also neben Adoree Jackson sind beide halt Rookies. Die spielen auch wirklich für das, was sie jetzt sind. Gerade, also der First-Rounder spielt, Banks spielt tatsächlich echt gut und dann unser Fünf-Rounder spielt auch grundsolide. Aber ich glaube, gerade da kannst du Rookie-Fehler gerade ganz hart bestrafen, gerade gegen so einen Speed.
Okay, das wäre jetzt Frage 1 gewesen. Frage 2 wäre, wie sieht das aus in eurer Defense? Da habe ich jetzt nicht so den Eindruck. Ich habe ehrlich gesagt auch dieses Jahr von den Giants nicht ganz so viel gesehen. Spielt ihr viel mit Safety-Unterstützung oder ist es eher im System von Wink Martindale vorgesehen, dass man da Man-Coverage spielt oder sowas? Also tatsächlich dann 1-zu-1-Duelle versucht.
Also wir spielen also relativ durchmischt, aber schon mehr Man-Coverage tatsächlich. Also wir haben trotzdem noch eine Base 3-4-Defense, ganz normal. Und dann hast du halt Safety-Unterstützung. McKinney ist da mehr und minder mal da, je nachdem, wie es halt das Spiel erlaubt. Der ist eigentlich ein guter Free-Safety, aber primär ist schon Man angesagt tatsächlich.
Wie viel Angst hast du dann vor 1-zu-1-Duellen gegen Tyreek Hill, Jalen Waddle und eben auch der jetzt seit 2 Wochen relativ stark performende Agent im auch im Passing-Spiel? Wie viel Respekt hat man davor?
Echt eine ganze Menge tatsächlich, weil selbst wenn ich sage, wir hätten den Speed auf Cornerback da, sind die halt beide Rookies und unerfahren. Von daher ist das halt wieder so eine theoretische Gefahr. Das heißt, ja, keine Ahnung, dann kommt halt Tyreek Hill, knallt jetzt 200 Yards hin und dann Jalen Waddle auch noch 180. Das Einzige, wo ich mir halt so ein bisschen vorstellen kann, den man so in Zaum halten kann, wenn man es drauf anlegt, ist halt das Run-Game. Aber dann spielst du halt vorne eine Viererfront und dann ist hinten wieder alles Vogelwild. Es ist schwer.
Siehst du das auch so, dass die Dolphins da sehr starker Favorit sind? Gerade Las Vegas und alle Experten sehen ja im Hinblick auf Sonntag eine sehr, 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 sehr deutliche Sache. Da gehen die Tipps ja teilweise richtig hoch und richtig weit. Hast du als, wo du jetzt tatsächlich Fan der Giants bist, glaubst du, die Giants können das Spiel gewinnen überhaupt? Da frage ich mich manchmal so, wenn ich so querlese durch Social Media, gerade auch was so Giants-Stimmen angeht. Ich bin nicht davon überzeugt, dass es da viele gibt, die tatsächlich glauben, dass New York eine Chance hat überhaupt.
Ist eine sehr schwere Frage. Erstmal zum Anfang, also ich glaube, ich gehe auch mit den Buchmachern. Ich glaube, aktuell sind die Dolphins 11,5 Punkte Favorit. Das ist, glaube ich, so ein Spread, wo ich sage, da, selbst wenn es 17,5 wären, würde ich sagen, ja, ist halt so. Kann ich nichts machen. Guck dir die Ergebnisse der letzten Wochen an. Stimme ich voll ein. Und natürlich sagt man jetzt, sag niemals nie, ein Footballspiel kann immer ganz wild gehen. Und gerade, sag ich mal, wenn man die Dolphins angreifen kann, in Anführungszeichen, ist es schon so ein bisschen das Quick-Passing-Game, was auch quasi so ein bisschen die Identität der Giants-Offense ist, wenn man da eine hat, weil die gar nicht funktioniert. Aber ich sage, wenn du drauf setzt, gewinnst du sehr viel Geld und das nicht ohne Grund.
Okay, würdest du sagen, dass ich in den letzten Wochen seit Saisonbeginn die Ergebnisse waren ja nicht so deutlich wie das 0-40 oder sowas gegen die Cowboys. Ist da eine positive Entwicklung zu sehen? Oder sagst du, es ist eigentlich auf gleichbleibendem Niveau relativ ausbaufähig, sage ich mal?
Ich glaube, das ist gleichbleibend, weil auch dieses 0-40 ist halt teilweise ultimativ Pech, weil da läuft der erste Drive ganz gut. Dann willst du ein Field Goal schießen, das wird geblockt zum Touchdown, dann wirfst du noch einen Pick 6, der eigentlich keiner war. Und so gefühlt läufst du jedes Spiel, keine Ahnung, mindestens 2 Scoren hinterher. Und bei den Cardinals hat es geklickt, da konntest du es aufholen. Und die restlichen Teams waren alle einfach zu gut, um das zu verwalten. Und das wird, glaube ich, hier nicht anders sein.
Ja, euer Spielplan, das hast du ja schon angedeutet, ist tatsächlich gerade am Anfang, wenn man jetzt auch sieht, dass bei den Commanders einigermaßen gut läuft, ist natürlich die ersten 6-7 Wochen schon richtig hart. Also da kann es dann echt schon passieren. Nicht, dass ich euch das wünschen würde, aber dass du da 1-6 gehst, ne? Und dann, naja, ist da auch nicht mehr so viel zu retten. Gerade weil man dann die Cowboys ja auch zweimal spielt und ne. Ja, gut. Das dann dazu. Dann hätte ich tatsächlich eine Frage, die die ehemaligen Dolphins betreffend. Ich habe das jetzt in den letzten Jahren gar nicht so verfolgt. Ich habe mit Erstaunen festgestellt, dass Matt Breida, glaube ich, bei euch spielt inzwischen. Der war ja auch schon mal in Miami. Und ich habe gesehen, das muss ich jetzt gerade noch mal gucken, der in Miami eigentlich immer hoch angeschätzte Bobby McCain spielt jetzt bei euch. A, wie viele Spielanteile bekommen die? Und B, wie zufrieden bist du gerade mit den beiden?
Also ich kann schon mal sagen, Matt Breida ist aktuell unser Running Back 1, da Saquon immer noch verletzt ist, das ja auch in den Sternen steht, ob er jetzt gegen Miami spielt oder nicht. Von daher ist man da schon zufrieden, gerade weil er auch als Backup Running Back einen guten Job macht. Und Bobby McCain ist, glaube ich, ist er Safety 4 oder 5 oder irgendwas. Also bis auf Special Teams spielt er keine Rolle.
Okay. Ja, also ich denke, dass der gerade bei den deutschen Dolphins oder auch bei den Dolphins allgemein noch relativ viele Freunde hat. Deswegen wollte ich einfach mal fragen, wie es da so aussieht. Dann würde ich jetzt aber Rico auch noch ein paar Fragen übrig lassen, wenn er welche hat.
Danke, aber ich glaube, dem Thilo brennt da noch was unter den Nägeln.
Ja, du hast schon ein, zwei Mal den Namen fallen lassen. Isaiah Simmons. Ich kann mich noch gut erinnern, als unser Draft anstand mit Tua, dass es Überlegungen gab, Mensch, wenn wir ihn nicht kriegen, dann nehmen wir doch Isaiah Simmons und haben unser Defensive Backfield gefixt. Jetzt ist er bei euch für einen, glaube ich, 7. Runden-Pick. Und da würde mich interessieren, A, wie macht er sich und B, was spielt er denn jetzt bei euch? Ist er der hybride Linebacker oder doch nur der reine Safety? Gibt es da Veränderungen im Gegensatz zu, was er in Arizona spielen durfte, / musste?
Also erstmal zur Frage, ich bin komplett zufrieden, so wie er bei uns ist jetzt. Er wird quasi ausschließlich bei Passing Downs benutzt und dann auch so quasi Passing, also quasi so ein bisschen Linebacker, Safety, Hybrid, je nachdem, droppt er mal ein Coverage rein oder verteile ich dann auch mal hinten, gerade wie letzte Woche, den, was war das, 70-Yard-Pass gegen Noah Fant, wo er dann noch das Tackle-Final setzt, aber er wird schon limited eingesetzt. Ob das jetzt der Grund ist, dass er das System noch nicht komplett kann oder nicht, noch nicht komplett inkludiert ist oder ob man halt ihn genau für diese Passing-Downs geholt hat, das ist abzuwarten, aber für das, was er bei uns spielt, voll zufrieden.
Also ist er nicht die Waffe im Blitzing?
Nee.
Okay. Ja, das hatte mich nur mal interessiert, weil ich habe ihn im College echt gerne gesehen damals und hatte so ein bisschen die Hoffnung, dass so ein Trade wie ihr macht, den hätten wir machen sollen. Das wäre schön gewesen, aber ja, man kann nicht alles haben. Ja,
dafür ist er auch viel zu selten auf dem Platz. Also ja. Klar ist er ab und an auch beim Blitzpaketen dabei, aber ich sag mal 50-50, so ein bisschen.
Wunderbar. Dann, wenn wir auch schon auf Spielerebene sind, ich hatte Saisonbeginn gerade, das ist immer, wenn man das überspricht, so ein bisschen schwierig, aber ich hatte mir vielleicht auch auf Fantasy-Football-Ebene ein bisschen mehr von Darren Waller versprochen. Das wirkt bisher auch noch nicht so gut eingespielt. Also irgendwie hat man da vermutlich sich mehr versprochen, würde ich behaupten. Woran liegt's, dass der überhaupt, also nicht den Effekt oder ja, den Effekt hat, den er eventuell eigentlich hätte haben sollen?
Oh. Also ich glaube, primär kann man erstmal sagen, Darren Waller ist mit 153 Yards unser Receiving Leader, also immerhin etwas Positives, aber ich wünschte auch, dass er viel mehr eingebunden wird. Gerade letzte Woche gegen die Seahawks, wo man dann sagen kann, gerade so aus dem Slot raus, so die Intermediate Range, perfekt für Darren Waller, wurde der quasi kaum eingesetzt, weil man sich dachte, scheiße, unser O-Line ist so schlecht, wir brauchen halt einen extra Blocker. Und da Daniel Bellinger ausgefallen ist, muss halt Darren Waller ran. Und so sind halt die Stats gerade nicht da, so gefühlt. Weil andere Baustellen wichtiger sind. Aber ich glaube, da ist man schon enttäuscht, vor allem Darren Waller.
Ja, also das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass man da enttäuscht ist. Aber grundsätzlich die Enttäuschung, für mich hat sich dann noch so ein bisschen die Frage gestellt, so du hast ja diesen Vertrag an Daniel Jones gegeben. Und das entscheidet ja nicht einer alleine, morgens steht auf und denkt sich, heute gebe ich dem mal so einen Riesenvertrag. Da wird ja GM und auch der Head Coach eine gewisse Verantwortung haben. Wie ist das bei euch? Also wie seht ihr das? Ist der GM angezählt? Gibt es mehr kritische Stimmen zu Brian Daboll oder ist das überhaupt kein Thema?
Also primär kann man sagen, dass Brian Daboll und Joe Schoen oder GM, also die haben ein sehr hohes Standing. Da ist quasi, auch wenn sollte der Vertrag von Daniel Jones jetzt nicht auslaufen, wie man das möchte, ich glaube, da ist keiner dem böse, weil letzte Saison war einfach doch so überraschend gut und ich war dann auch, also auch ich persönlich dachte dann, okay, wenn wir jetzt noch ein bisschen die O-Line upgraden, ein paar Waffen hinzufügen, dann kann der nochmal einen Schritt mehr machen, weil er einfach mehr Waffen hat. Aber dass dann so viel falsch läuft und da gebe ich auch primär der O-Line die Schuld, weil es kann ja, also als Beispiel, es kann ja nicht sein, dass du gegen die Seahawks 11-mal gesackt wirst und die haben jetzt nicht gerade Defensive Front, wo du sagst, wow. Und das würde, glaube ich, aktuell kein Quarterback gut aussehen und das macht auch einen viel kritisierten Daniel Jones noch mal ein bisschen kritischer, gerade wenn es nicht läuft.
Okay, also da wird man nicht davon hören, dass das eventuell dazu führen kann, dass Leute ihren Job verlieren, weil ich meine, das ist ein Thema, wo wahrscheinlich der ein oder andere schon mal drüber gestolpert ist.
Ja, also aber wenn es nach mir geht, kann gerne unser Online-Coach den Job verlieren, weil der ist für mich angezählt, schon seit Monaten. Und unser Special Teams-Koordinator. Okay. Die dürfen gerne gehen.
Okay, Tilo.
Wo wir gerade bei O-Line sind, wir kommen zu unserer ja wahrscheinlich auch nochmal. Wie sieht's denn bei eurer aus? Also beim letzten Injury Report war da, glaube ich, die Hälfte der O-Line drauf. Andrew Thomas hat dies ja noch gar nicht gespielt. Stimmt das?
Doch, ein Spiel.
Ah, okay, ein Spiel. Aber ansonsten, glaube ich, Center raus, Left Guard raus und Evan Neal war auch, glaube ich, drauf. Wie würdest du es einschätzen? Wie sieht die O-Line aus gegen uns?
Katastrophal, kann ich jetzt schon sagen. Also, weil, muss man leider Gottes sagen, dass Andrew Thomas fehlt, das merkt man so krass, weil du hast halt einen der besten jungen Left Tackle der Liga und dann verletzt er sich, weil halt so ein, ich sag mal, so ein scheiß Field Goal geblockt wurde und der sich dabei halt was zerrt. Maximal doof. Dann, der Rest der O-Line war ja eh nie gut. Klar, unser Center, John Michael Schmitz, der hat für einen Rookie wirklich grundsolide gespielt. Hat ein gutes Spiel gehabt, auch mal hier ein paar kleine Fehlerchen, aber nichts Besorgniserregendes. Dass der jetzt raus ist, noch ein massiver Blow. Ach ja, und da, ob jetzt der Evan Neal verletzt ist, so hart wie es klingt, ich gebe den Jungen gern noch eine Chance, aber aktuell schreit unser First-Round-Pick aus dem letzten Jahr so maximal nach Bust. Das ist echt O-Line, da könnte ich mir die Haare rausreißen.
Hatte Evan Neal nicht diesen kleinen Fauxpas, wo er sich nicht so clever gegenüber den Fans geäußert hat? War das nicht der Kollege?
Ja, das war so, bis so, ich glaube, die Entschuldigung kam gestern Nacht rein von ihm, aber bis dahin war es schon so, man denkt, oh, so ein Spieler, wo du hießt, hohe Erwartungen, First-Round-Pick, 7th-Overall-Pick, und dann heißt er so, ja, die Fans sollen nicht buhnen und die sind, glaube ich, was war das genaue Zitat, irgendwie, das sind ja alles nur Burgerbrater und Pfannenwender oder irgend sowas, die haben ja keine Ahnung. Und da muss ich schon hart schlucken, tatsächlich, bei sowas, gerade wenn man so, jetzt mal ehrlich gesagt, so scheiße spielt.
Ja, ist das halt. Na, da merkt man halt schon, dass manchmal das Nervengerüst halt vielleicht einfach sehr, sehr angespannt ist. Aber das fiel mir gerade nur spontan ein, Thilo. Ich wollte den nicht
ins Wort fallen. Nee, alles gut.
Ja, aber Aber da perfektes Beispiel noch nebenan, unser Left Tackle, also Ersatz Left Tackle, Esudo, nach dem Seahawks-Spiel, da wurde berichtet, der saß eine Stunde in Uniform noch im Lockerroom und war quasi kurz vorm Heulen, weil er nicht begreifen konnte, wie schlecht er gespielt hat. Ich finde das eine Reaktion, wo ich sage, ja, ist okay, das finde ich akzeptabel, aber so einmal einen Rundumschlag gegen die Fans rauszuhauen, ach, das ist so, das hat Geschmäckle.
Kannst du denn...
Ja,
ja.
Tilo, jetzt ja. Darfst du.
Kannst du denn einschätzen, wer von den ganzen Angeschlagenen überhaupt spielen wird? Also Andrew Thomas eher nicht und also, bei dem Rest?
Also Evan Neal wird wohl spielen, das sieht wohl ganz gut aus und der Rest ist teilweise 50-50. John Michael Schmitz wahrscheinlich eher nicht, also unser Center. Shane Lemieux ist mir eigentlich egal, ob er spielt oder nicht, der ist einfach bodenlos schlecht. Der kann auch draußen bleiben. Von daher...
Es möchtest du nicht die Münzen Franchise werden. Wechseln?
Ach mal, also wenn ich... Ich bin schon wirklich sauer, was dieser O-Line begriff, weil das ist wie bei euch ein Thema seit gefühlt 10 Jahren bei den Giants. Und dann findest du mit Andrew Thomas deinen Lichtblick und jetzt macht John Michael Schmitz unser Second-Round-Pick als Center einen guten Eindruck, aber trotzdem hast du dann wieder so einen hohen Draft-Pick mit Evan Neal, der wahrscheinlich nicht sich auspendet. Ach, es ist einfach nur schwierig. Gerade aktuell.
Mir kommen diese ganzen Einlassungen auch irgendwie aus den letzten Jahren irgendwie bekannt vor.
Ja gut, ich meine, ne, haben wir ja genug drüber gesprochen.
Eben deswegen. Und,
ja, aber was ich noch sage, weil gut, man sollte jetzt vielleicht nicht jedes Mal eine Stunde heulend im Lockerroom sitzen, wenn man schlecht gespielt hat, das ist vielleicht auch nicht so gesund. Ja, aber ich denke, man muss da ein gesundes Mittelmaß finden, mit schlechter Leistung umzugehen.
Das auf jeden Fall, aber das war nur so als Beispiel so, da hat einer sich, der hat die Schuld bei sich gesucht. Der war so, scheiße, ich habe schlecht gespielt, ich bin sauer auf mich und alles drum und dran. Und der eine sagt halt, die Fans haben geboot, ja, reißt euch zusammen mal.
So nämlich, ja, wunderbar. Gut, da haben wir dich jetzt mit ein paar Fragen auf jeden Fall gut gelöchert. Emil, hast du Fragen bezüglich der Miami Dolphins?
Och, eigentlich habe ich gefühlt nur eine Frage per se. Und jetzt muss ich kurz auf euren Injury Report gucken, weil euer Edge-Rusher, wie heißt er?
Jalen Phillips.
Genau. Kommt der zurück? Werden wir zerstört? Also komplett zerstört? Das ist so meine Hauptfrage.
Tobi, wie sieht's aus an der Front Jalen Phillips?
Also er trainiert zumindest wieder. Es ist nicht ganz klar, ob er spielen kann oder nicht. Sieht wohl eher so aus, dass er spielen kann, als dass er nicht spielen kann. Aber ganz sicher kann man sich da nicht sein. Ist genauso wie mit Connor Williams, unserem Center. Da sind noch so einige Fragezeichen. Aber ansonsten, ja, Armstead ist raus, aber alle anderen da sieht's ganz gut aus, dass wir nicht große Verluste erleiden werden.
Das hört sich leider nicht gut an für uns.
Weil ich gerade tatsächlich ein bisschen drüber stolper. Ich meine, Jalen Waddle hatte das auch. Ich habe es nicht so ganz verstanden. Was ist denn nochmal Oblique?
Das ist doch Brustmuskel. Oder nicht?
Oblique ist so eher die Seite quasi. Wenn du von den Rippenbögen aus leicht zur Seite gehst, dann ist das links und rechts so das, was da
seitlicher Bauchmuskel,
was da an der Seite. Genau, richtig. Danke.
Tja, Mensch.
Ich hatte mir das schon mal angeguckt, was Oblique ist.
Ja, ich hatte es im ich glaube, es war im The Athletic Podcast, ich weiß nicht welcher, wo Jalen Waddle mit Oblique auf dem Injury Report war, ich glaube nach Woche 1, da hatten die das behandelt, dass das so ein bisschen, da kann man wirklich schwierig was zu sagen, weil normalerweise ist da nicht viel. Normalerweise hast du dich halt, wenn du dich irgendwie überstreckst oder dich falsch drehst oder so, dass da was passiert, und da kann man auch nicht genau sagen, was passieren wird. Der war jetzt gut, letzte Woche war er raus, jetzt hat er Limited Practice, schauen wir mal, ob er spielen wird. Ich denke, wenn er spielt, wird er starten und man wird versuchen, seinen Snapcount aber stark zu limitieren. Ich denke, das kann man das schon sagen. Aber da kommt es einfach darauf an, wie effektiv unser diesjähriger, noch nicht so in die Gänge gekommener Pass Rush, wenn man das mal so sagen möchte. Ja, wie die Herren das dann gestalten mit Sila und mit Wilkins in der Mitte. Da fehlt ein bisschen was einfach an der Power, an der Durchschlagskraft und ja, Ogbar beziehungsweise auch Chubb sind noch ein bisschen am Hinterherhinken. Zum Glück haben wir mit Andrew Van Ginkel jemanden, der da so ein bisschen Tempo macht. Aber schauen wir einfach mal. Aber da sieht es wohl eher gut aus. Also wahrscheinlich so 60-40 würde ich aktuell sagen, dass der Kollege spielt.
Gut, also kann ich mich wieder auf mindestens 5-6 einstellen.
Das würde ich gar nicht sagen, weil die Broncos haben ja, ich glaube, in der Woche, bevor sie gegen uns gespielt haben, haben die, glaube ich, 7 oder sowas Sex kassiert und gegen uns dann keinen. Oder ein, ich weiß es gerade gar nicht mehr, einen von Ogbar irgendwann im vierten Viertel oder so. Also, das heißt erstmal nichts. So, beim Pass Rush bin ich zumindest diese Saison so ein bisschen, ich war mehr gehypt am Anfang der Saison, gerade ist das so ein bisschen, ist der Pass Rush vielleicht doch gar nicht so gut, wie wir gedacht haben. Und ja, also ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass da sehr, sehr viele Sex bei rumkommen. Es kann natürlich passieren. Ich meine, das ist halt die NFL, da weiß halt nie, was passiert, aber ja, ich würde mich da noch bedeckt halten. Ich würde auf definitiv nicht sagen, hey, das wäre in jedem Fall 4-5-6 easy. Easy. Nee, das wirst du aufgrund der Leistung des Dolphins Pass Rush definitiv nicht hören hier an dieser Stelle.
Okay. Dann habe ich vielleicht, also kleines bisschen mehr hoffen, dass die O-Line vielleicht nicht nur 2,2 Sekunden hält.
Nee, ich glaube, das sollte ein bisschen, also ich glaube, Josh Allen hatte eine Average Time to Throw jetzt von 2,8 Sekunden.
Ja, aber also der hat auch eine gute O-Line, also
ja,
ist eine grundsolide O-Line.
Das stimmt schon. Also PFF chartet ihn sogar mit 3,1 Sekunden Average Time to Throw. Also das ist auf jeden Fall ja arg viel. Und wenn ich mir gerade mal überlege, in Woche 3 hatten wir einen gewissen Herrn Russell Wilson, der einsackt, der hatte auch 2,84 Sekunden. Ja, und da war auch die O-Line. Und dementsprechend, ich glaube, dass Daniel Jones schon so seine 2,5 Sekunden definitiv haben wird.
Okay, immer ein bisschen positiv für die Giants.
So ein bisschen aufbauen muss man hier die Leute ja auch. Ja. Aber schauen wir mal, wie es am Ende wirklich aussieht. Gut. Weitere Fragen waren dann nicht mehr im Raum, wenn ich das jetzt so
richtig tatsächlich glaube. Nicht, nee.
Gut, dann kommen wir zu den Keys to Win. Und da gehe ich, Tobi, du darfst zuerst.
Ich darf zuerst. Erster Key ist natürlich die Protection halten, verbessern. Tua wieder die Sicherheit und die Ruhe geben, dass er nicht hektisch wird und sein Spiel aufziehen kann. Wenn das gelingt, wenn wir es schaffen, tatsächlich unsere offensiven Playmaker ins Spiel einzubinden, dann haben wir zumindest gute Chancen, nicht wenige Punkte zu machen. Zweiter Key, wieder Offense, was mir bei den Bills-Spielen nicht so gefallen hat, was auch der Coach relativ kritisch im Nachhinein betrachtet hat, ist nicht zu leichtfertig das Laufspiel aufgeben, sondern Agent füttern, seinen Speed versuchen durchzusetzen und eben versuchen, deswegen auch meine Frage eben an Emil, ins zweite Level zu kommen und den Speed dann richtig auszuspielen, um auch auf dem Boden, nicht nur durch die Luft, die Big Plays zu produzieren und die Offense wirklich variabel gestalten zu können und in Anführungszeichen ans Laufen zu bringen. Und defensiv natürlich, ja, wir haben eben schon den Druck angesprochen.
Natürlich, ja. Ach so.
Ja, wie formuliere ich das jetzt freundlich, wollte ich sagen.
Formulier es ehrlich.
Ja, ehrlich gesagt, es sollte nicht nochmal passieren, dass Javon Holland und Kader Kuh am selben Tag so einen Scheißtag haben, wie sie in Buffalo haben, sich vielleicht auf das Tackling konzentrieren, die Miss Tackles in Grenzen halten und da dann gucken. Auch bei Daniel Jones ist es ein Teil seines Spiels. Da muss man auch auf das Containment achten, dass man dem nicht zu viel Raum gibt, um uns mit seinen Füßen zu schlagen, sondern das zeigen seine Leistungen in diesem Jahr. Gibt Daniel Jones den Ball in die Hände, dann soll er uns mit seinem Passing-Spiel schlagen, wenn sie uns denn schlagen wollen.
Ich denke schon, dass die schon versuchen zu gewinnen. Also, das würde mich überraschen, wenn die Giants es nicht versuchen. Aber Emil, ich meine, wir haben schon darüber gesprochen, dass die Giants jetzt nicht favorisiert sind, um das nochmal sehr nett auszudrücken. Aber was müssten die Giants denn machen, um im Spiel zu bleiben und am Ende auch das Spiel zu gewinnen?
Oh, also fangen wir mal offensiv an. Offensiv muss die O-Line zumindest halbwegs halten. Also wir können nicht wieder so ein Katastrophenspiel mit 11-6 zulassen. Dann kann es gleich den Karren wegfahren, ist egal. Und man muss zumindest so das Kurz- und Intermediate-Passspiel ins Laufen bekommen. Man muss Darren Waller einbinden. Man muss auch mal probieren, dass Paris Campbell, der hat jetzt 21 Targets und davon hat noch keiner einen First Down geschafft, irgendwie den einzubinden. Also einfach zumindest einen Rhythmus finden. Das wäre schon mal ein Fortschritt, wo man sagen kann, da kann man dran arbeiten. Und dann muss halt auch was über das Run-Game kommen. Wir können natürlich hoffen, dass Saquon Barkley zurückkommt. Das wäre ein massives Upgrade. Aber zumindest, dass man dann beim First Down oder beim Second Down zumindest konstant ein paar Yards rausholt, dass man einfach nicht, dass es nicht so langes Down gibt, dann hast du zumindest eine Chance, schon mal den Ball zu bewegen. Wäre schon mal was. Und defensiv ist eigentlich relativ simpel. Du musst das Duell an der Line gewinnen, wo ich sage, das sieht gar nicht so schlecht aus. Du musst Tour unter Druck setzen. Und dann gibt's halt den Hauptpunkt. Du musst halt irgendwie probieren, diesen Speed, den die Dolphins haben, sei es von Agent oder halt den Receivern, irgendwie zu begrenzen, weil du kannst es nicht verhindern, dass da mal einer ausbricht. Das nicht, aber du kannst jetzt nicht, keine Ahnung, 500 Yards Passing zulassen und davon gehen 200 auf Tyreek Hill, weil er halt einfach nur gerade aus und vorbei rennt.
Ja, das ist wohl korrekt und damit kommen wir zu Tilo und deinen Keys to Win.
Ich glaube, ihr habt schon viel gesagt. Was man noch so ergänzen kann, ist, ich habe die Giants nicht als ein Team auf dem Zettel, was gerade auf Linebacker-Ebene gut in Coverage ist. Und Tua hat nun mal die Stärke, gerade die Mitte des Feldes so auf, naja, 10 Yards in dem Raum so zu attackieren. Da könnte ich mir durchaus vorstellen, dass auch wenn die Line nach 2,5 Sekunden zusammenbricht, dass er da seinen First Read kriegt, den nimmt. Und dann haben wir halt das große Glück, dass ein Waddle und ein Tyreek Hill halt aus einem 10-Yard-Pass einen 30, 35-Yard-Lauf machen können. Wenn das klappt, dann bin ich da sehr optimistisch, dass wir offensiv ein anderes Spiel als gegen die Bills sehen. Und ansonsten ja, trifft so ein bisschen Stärke auf Schwäche und Schwäche auf Stärke. Das betrifft die Lions. Also wenn wir unsere O-Line gar nicht ins Rollen bekommen und der Pass Rush der Giants, der nun wirklich gut ist, zu viel Terror macht, dann werden wir auch kein Base-Run-Game hinkriegen. Das heißt, da müssen Antworten gefunden werden. Eichenberg muss seine Snap-Probleme in den Griff kriegen. Das Pass-Blocking muss besser werden, denn viel schlechter ging es ja nicht. Ich bin aber relativ optimistisch, dass wir das hinkriegen, dass McDaniel da Antworten findet. Ich habe Gott sei Dank bei dem Giants Receiver Core nicht so die große Angst vor den tiefen Bällen wie gegen die Bills, dass wir da geschlagen werden. Das sehe ich nicht so als Gefahr. die Line, wie gesagt, und unser Intermediate Passing Game sind für mich die Keys. Und wenn wir die umsetzen, bin ich da sehr optimistisch, dass wir auch als Sieger vom Platz gehen können. Ja.
Hervorragend. Das klingt doch schon mal nach viel, viel Wissen, beziehungsweise auch nach soliden Ideen, wie die einzelnen Teams zum Sieg kommen können. Und damit sind wir in der Kategorie Snack a Player. Und ja, da geht es darum, einen Spieler aus dem anderen Team zu nehmen, den man gerne selber bei sich hätte. Und da drücke ich jetzt einfach auf die Reverse-Taste. Wow, nicht Reserve, sondern Reverse. Tilo, wen würdest du denn wählen bei den New York Football
Giants? Der Elefant im Raum wäre langweilig, oder?
Ich befürchte, da will Tobi gleich wieder, wie jedes Mal, wenn es um die Giants geht, seine Victory Lap drehen.
Ja, also
immer, immer.
Da nehme ich jetzt nicht Andrew Thomas, sondern
danke.
Dann nehme ich
sonst hätte ich Probleme.
Dann gehe ich auf die andere Seite des Balles und nehme die andere offensichtliche Karte und nehme den Herrn Thibodeau und unserem Edge-Rush zu verbessern.
Wunderbar. Emil, du darfst dir natürlich dann einen Spieler bei den Dolphins aussuchen.
Ich habe da, glaube ich, nur eine ganz klare Wahl, und das ist Tyreek Hill. Also, der würde schon schmecken.
Ja, das glaube ich. Und das ist tatsächlich, Tyreek Hill ist einer der Spieler, die recht häufig, oh Wunder, gewählt werden. Ist immer die Frage, manche sagen Tyreek Hill, dann andere sagen Jalen Waddle, aber das ist so tatsächlich die Spieler, die dann am häufigsten gewählt. Aber es ist ja auch vollkommen legitim. Und dann, Tobi, ne? Surprise, surprise.
Ja, was soll ich sagen? Es war ein Draft Crush, als er noch bei Georgia gespielt hat. Emil hat ihn erwähnt. Er hat auch in der Liga relativ sehr gut gespielt. Ich könnte gar keinen anderen nehmen als Andrew Thomas. Da müsste ich schwer überlegen. Also, den wollte ich schon, als er noch bei Georgia war. Den will ich auch immer noch, wenn irgendwas möglich wäre. Aber leider hat er ja nun mal jetzt einen recht voluminösen Vertrag unterschrieben. Der Traum wird wohl leider sich nicht erfüllen, aber wenn, dann Thomas. Sofort.
Ja, Mensch, ich wollte gerade sagen, ob ich noch den Knüller bringen soll, wenn ich mich denn entscheiden müsste, weil ich würde mich wahrscheinlich für John Michael Schmitz Jr. entscheiden. Ich meine, den habe ich am College schon gesehen. Ich fand ihn tatsächlich gut bei Minnesota. Aber ja, der ist ja jetzt auch verletzt. Also, nee, aber ich glaube, ich würde den nehmen, einfach damit die Dolphins da auch nach Connor Williams irgendwie eine solide Nummer haben, weil ich denke, der kann sich schon zu einem sehr, sehr soliden Center entwickeln in der NFL. Und dementsprechend wäre das meine Wahl. Und bevor wir jetzt zum Spiel, zum Tippen kommen, das Spiel findet natürlich um 19 Uhr statt, weil wir in Miami spielen. Das müsste zumindest so sein. Und ja, ich habe den Wetterbericht jetzt noch nicht gesehen. Ich weiß nicht, wie warm es wird. Miami wird vermutlich im Weich spielen. Dementsprechend müssen die
Giants 87 Grad Fahrenheit, falls ich jetzt was sage.
Nice. Ja, und dann in der prallen Sonne, dann wird das Thermometer wieder wahrscheinlich über 100 Grad Fahrenheit zeigen. Ach, wild. Das wird auf jeden Fall dann noch ein kleiner Faktor sein, aber das Spiel wird im Game Pass übertragen. Ich glaube, es ist kein Einzelspiel bei DAZN und RTL.
Doch, bei RTL. Doch, bei RTL.
Okay.
Okay. Es wird bei RTL übertragen.
Ihr könnt die Schlachtung live im deutschen Free TV sehen.
Ja, mit also Stecker und hier, Dingens.
Cool.
Vollmer. Ja, halt da einer von denen.
Ich glaube, Vollmer macht tatsächlich.
Ich glaube auch, ich hätte Vollmer gelesen.
Oh. Gut, also auf jeden Fall offensichtlich findet Blitzdingst euch jetzt mal einfach so zwei Minütchen raus, einfach, ja. Also ihr findet es auf dem Game Pass via DAZN, da wird es auch übertragen. Und es wird auch auf RTL übertragen, ja. Also das könnt ihr euch da auch anschauen, wenn ihr das möchtet. Und dann seid ihr da auch informiert. Also 19 Uhr am Sonntag. Ich muss noch mal gucken, wie ich bin im jetzt fällt mir das ein, dass ich essen bin. Ärgerlich. Ich muss das noch mal schauen, wie ich das da irgendwie nebenbei gucken kann. Aber das soll nicht eure Sorge da draußen sein. Aber ich lasse euch natürlich gerne an meinen Sorgen teilhaben. Und Tobias, die Sorgen der Dolphins bezüglich des Spiels. Mit wie vielen Punkten gewinnen die Dolphins? Weil die Frage ist so gestellt, einfach weil Tobias immer für die Dolphins tippt und er kann nicht gegen die Dolphins tippen. Dementsprechend, das passt. Nur zu eurer Info. Die Dolphins sind aktuell 12 Punkte Favorit. Das ist heute nochmal von 11 auf 12 aktuell runtergegangen. Das sagt zumindest Vegas. Dementsprechend 12 Punkte Favorit. PFF gibt 11 Punkte und der Over-Under liegt bei 47,5 Punkten. Und damit, Tobi, darfst du uns erzählen, mit wie vielen Punkten die Dolphins gewinnen.
Ich hab diese Saison immer so diese Trap-Game-Vibes. Also kann sein, dass ich zu viel Star Wars gesehen habe, aber der olle Fischkopf will mir nicht aus dem Kopf.
Einfach und, richtiger Johannes-Joachim Watzke. Einfach jedes Mal so, oh ja, schlechtes Gefühl, ne? Aber
ich meine, gut, das Spiel zu Hause gegen die Carolina Panthers verlieren sie sowieso. Da können sie gar nichts machen.
Ich sag es dir hier nochmal. Wenn die das Spiel verlieren, dann wirst du in Frankfurt dein Ticket abtreten. Ich finde das nicht witzig.
Ich fände es auch eher besorgniserregend, sagen wir es mal so.
Ja, weil das macht betroffen.
Du musst das Emil erklären. Ich stehe nämlich noch bei meinen Dolphins-Spielen bei 0 Siegen.
Und es ist immer, nicht wenn so, dass du, Tobi, bisher bei keinem Spiel war.
Nee, das nur gar nicht, aber also es waren schon in London damals zu null verloren und oh, was weiß ich nicht, was für alles ich da schon gesehen habe. Also ich habe schwerste Befürchtungen. Dadurch, dass ich nicht da bin gegen die Giants, werden sie es gewinnen. Ich tippe aber einen einstelligen Spread 5. Knapper, okay, als viele denken.
Okay. Weil nee. Also da werden wir auf jeden Fall in der Community eine Abstimmung machen müssen, ob du ins Stadion darfst in Frankfurt, wenn die Dolphins das Spiel verlieren, wenn du da bist. Ich sag dir, wie es ist, ja. Da verstehe ich auch keinen Spaß. Es geht hier um die Playoffs. Ja, da müssen wir einfach alle Risiken, die wir ausschließen können, ausschließen. Aber, Emil, das soll auch nicht deine Sorge sein. Ja, ich meine, du kannst Tobi natürlich jetzt noch ein Ticket kaufen und sagen, bitte geh ins Stadion. Ich weiß nicht, ob euch das wert ist, ja. Das muss man auch so ein bisschen fragen. Aber
ich glaub nicht.
Aber kurz drüber nachgedacht hast du, ne?
Ja, ganz kurz, ja.
Was tippst du denn?
Och, ich habe leider echt kein gutes Gefühl. Spread sagt ja 12 Punkte. Ich gebe uns einen Punkt und sage, die Dolphins gewinnen mit 11.
Okay. Aber ja, ist schwierig. Glaubst du, dass es mehr oder weniger als 47 Punkte werden?
Ist schwer zu sagen, tatsächlich. Ich könnte mir ausrechnen, dass es nicht, dass es ein bisschen weniger wird, dass es um die 40 wird, aber es könnte auch einfach eine Abschlachtung werden. Von daher ist alles nicht ausgeschlossen.
Das ist immer gut. Alles ist möglich. Ja? Thilo, was ist bei dir so möglich?
Ich bin ja eigentlich immer meistens auf der so negativen Seite, aber ich sag ganz offen, wenn wir um die Playoffs und nicht nur um die Playoffs, sondern mehr mitspielen wollen, dann haben wir jetzt die Chance, eine richtige Antwort zu zeigen und deswegen, ich gehe über den Spread und wir gewinnen das mit 17.
Mensch, hier endlich mal einer, der auch so ein bisschen, ich war ja beim letzten Mal schon, wo ich gegen bei den Broncos so mit 11 Punkten so vorangeprescht bin, war auch so, da ist es ja dann auch sehr positiv ausgegangen. Ich meine, das war das erste Heimspiel. Schon wieder das zweite gegen die Giants, die momentan auch angeschlagen sind, und dann gegen die Panthers. Also
das können sie nicht gewinnen. Das geht nicht.
Also ihr da draußen, ihr könnt gerne, schreibt mir gerne oder schreibt halt auf Spotify, könnt ihr auch einen Kommentar hinterlassen, ob ihr auch dafür seid, dass wenn die Dolphins gegen die Panthers verlieren sollten, weil Tobias da ist, ob er dann Hausverbot im Stadion der, von Eintracht Frankfurt bekommen sollte. Ja, lasst mich das gerne wissen. Und dann schauen wir mal, was wir da machen können. Ja. Aber zum Spiel gegen die Giants, ich glaube, es ist so ein bisschen auch, die Defense will vielleicht auch mal zeigen, dass sie doch existent ist. Weil die haben natürlich jetzt richtig Lack gekriegt, ne? Die haben richtig Lack bekommen von der Presse. Und dementsprechend muss man da sehen, die Offense wird, denke ich, zurückkommen. Das Duo Mike McDaniel und Tua wird mehr daran arbeiten müssen, wie es unter Druck ist. Das sollte definitiv ein Thema werden, beziehungsweise da sollte man dann besser mit umgehen können. Ich glaube, dass die Dolphins das mit Tilo, du hattest 17 gesagt,
ne? Ich muss jetzt noch einen drüber geben, oder was?
Ja, ich war mir überlegt, kann ich nicht machen. Das ist dann irgendwann auch unseriös, ja, wenn ich dann immer sage, ja, noch einen drauf und noch einen drauf. Kann ich nicht machen. Ich glaube aber, die Dolphins gewinnen das irgendwie mit 15. Also ich glaube schon, dass das irgendwo High Two Point wird. High Two Score, nicht High Two Point. Wow. Zwei große Punkte auf jeden Fall. Und ich glaube auch, dass das Over-Under fallen wird. Also ich glaube, dass wir so, ja, 50 oder sogar 55 Punkte so in dem Korridor sehe ich es. Ja, da wird der Touchdown dann drüber sein. Wunderbar. Haben wir das auch abgehakt. Wo ihr es sehen könnt, das haben wir schon erzählt, ja. Und dann weiß ich nicht, ob irgendwer noch etwas erzählen möchte. Weil ich bin mit meiner Agenda durch. Tobias, Thilo.
Ich auch.
Tobias auch.
Dann ja, was mich persönlich, die noch dran geblieben sein könnten, interessieren würde. Wünsche, was ich aus Miami entweder mitbringen soll oder ob ich aus Miami mal eine was Sprachliches rüberschicken soll. Das okay, wäre ja, ja möglich.
Ja, also Tobias, nimm doch einfach mal ein paar Interviews auf mit unseren US-Leuten vor Ort und dann schickst du mir die Nachrichten und dann schauen wir mal, ob wir da was draus machen können.
Oder ich halte denen einfach mein Handy vor der Hand, vor die Nase und sag, yeah, say something for German Podcast, juhu! Also es wird auf jeden Fall viel zu berichten geben, denke ich.
Ja, also da, wenn ihr da Wünsche habt oder sagt, euch würde Content da interessieren, lasst es uns wissen, dann versuchen wir das zu ermöglichen. Wir werden auch Sachen rund um die Sache in Frankfurt machen. Da haben wir jetzt leider noch nichts spruchreif, da sind wir aber am Plan. Da könnt ihr aber auch, wenn ihr da Ideen oder Wünsche habt für Frankfurt, haut es einfach raus. Und wir versuchen natürlich auch da dem nachzukommen und da haben wir natürlich mehr Möglichkeiten, weil da sind wir dann zu dritt, wir haben Equipment, dementsprechend, das sollte dann funktionieren, da Sachen auch zu machen. Aber dazu, wenn ihr da auch schon was zu habt, weil ich meine, es ist nur noch ein Monat, dementsprechend lasst es mich oder uns wissen, wenn ihr da Wünsche und Ideen habt. So, Emil, hast du noch etwas?
Wunschlos glücklich.
Wunschlos glücklich, so haben wir es doch gerne. Da möchte ich aber trotzdem nochmal ein ganz großes Dankeschön loswerden, Emi, dass du die Zeit genommen hast, hier als Gast zu fungieren, auch wenn es momentan nicht so einfach ist bei den Giants.
Gerne, gerne. Ich rede ja gerne über Leidenszeiten.
Ich meine, da sind wir ja auch. Ich meine, bevor jetzt das mit dieser Offense passiert ist, ich meine, die Dolphins hatten ja auch so ein paar Jahre, die jetzt nicht so erfolgreich waren. Ne? Also dementsprechend, ihr habt ja erst zwei Super Bowls in den letzten paar Jahrzehnten gewonnen. Und in der Zeit wir warten seit 2002 ja immer noch auf einen Playoff-Sieg. Dementsprechend könnt ihr dann noch ein bisschen mehr zehren.
Ja, den konnte man letztes Jahr holen. Das war, oder?
Ja, seid uns auch das voraus. Aber dementsprechend danke dafür. Und dann ist es das auch schon gewesen. Ja, ich hoffe, euch da draußen hat es auch so viel Spaß gemacht beim Zuhören, wie es mir jetzt beim Aufnehmen gemacht hat. Und wie gesagt, haut ein Follow bei Big Blue Germany auf Twitter raus. Da könnt ihr dann auf jeden Fall, kriegt ihr die News zu den Giants und ein paar scharfe Tweets. Wenn es auch wieder etwas schärfer sein darf, dann ist das auf jeden Fall eine Sache, die man, wo man Follow reinklatschen sollte. Und ja, ihr kennt das Spielchen. Überall da, wo es Podcasts gibt, könnt ihr diese Folge hören. Logischerweise, weil ihr seid jetzt immer noch dran. Und haut einfach überall einen Follow rein, wo ihr einen Follow reinhauen könnt. Und wenn ihr Fragen habt, fragt uns einfach. Und wenn ihr Wünsche habt, dann wünscht es euch bei uns einfach. Und dann bleibt mir jetzt einfach auch nichts anderes mehr zu sagen als stay tuned and fins up.